Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu meinem Podcast. So, eigentlich sollte ich diesen Podcast ja gestern schon, wollte ihn gestern einsprechen nach dem Podcast mit Kim Kerger. Den habe ich nämlich gestern aufgezeichnet. Da ging es um das Thema Evo-Event und ich habe sie da alle möglichen Sachen zu gefragt und dann wurde relativ schnell klar, nein, du darfst den nicht sofort online bringen, den Podcast, sondern du musst dich noch eine Woche gedulden, weil ich der Kim einige Sachen entlocken konnte, wie man so schön sagt, die eigentlich noch nicht spruchreif sind. Die sind noch geheim und die sollen natürlich erstmal auf der Evo-Seite geteasert werden. Und dementsprechend haben wir uns geeinigt, dass dieser Podcast mit Kim Kerger erst am 3. Juni online geht. Und da mir dann quasi Material fehlte, wollte ich gestern einen anderen einsprechen, ganz spontan mal wieder. Und das Problem ist, ich habe dann 18 Minuten gequatscht, dann kam mir wieder das Baby dazwischen und dann war es hier hoppla die hopp, ging so viel durch die Reihe, dass ich gestern Abend dann natürlich auch noch ein bisschen arbeiten musste und konnte ich nicht weitersprechen. Und lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich jetzt eben entschieden, einfach nochmal neu aufzusprechen. So, ich versuche das nicht ausufern zu lassen. Vorweg muss ich aber noch ein paar Sachen erzählen. Also heute hatten wir unser Event hier im Studio. Ich hatte mit Tanja Brandt so ein bisschen mal rumgesponnen, dass wir uns mal treffen und ein paar Studiofotos zusammen machen. Und ehrlich gesagt war der Tag viel zu schnell vorbei. Also ich freue mich riesig, dass wir das gemacht haben. Die Tanja hatte natürlich jetzt, die ist zusammen mit Denise, das ist ein ja ihrer, ich sag mal, lieben Stammmodels, mit dem Weimaraner hier hingekommen. Und ich habe wirklich gedacht, also jetzt so ein Revue passierend nochmal sagen, ganz ehrlich, wir hätten eigentlich eine Woche gebraucht für Fotos und Quatschen, weil das natürlich dann, ne, dann sieht man sich und dann quatscht man und dann macht man ein paar Bilder und dann quatscht man wieder und ja, also ich könnte, mit Tanja kann ich mich sowieso, glaube ich, 80 Stunden am Stück unterhalten und ich dürfte wahrscheinlich niemals bei ihr übernachten und am besten, ihr kennt das ja noch, ne, wenn ihr mit einer Freundin früher mal in einem Hotel oder in einem Zimmer geschlafen habt, hat irgendwo übernachtet oder so, und keiner hat geschlafen, man hat nur gequatscht. Und genauso stelle ich mir das auch vor, wenn ich mit Tanja irgendwo übernachten würde. Und das Lustige ist halt, dass ich ihr auch super gerne zuhöre, weil sie einfach so ultra lustig ist und so viele tolle Geschichten erzählen kann und kann man stundenlang zuhören. Aber es macht auch unglaublich Spaß, sich mit ihr auszutauschen. Und dadurch, dass wir ja beide schon so etwas ältere Hasen in der Tierfotografie sind, haben wir natürlich auch einen unheimlich großen Zeitbereich, bei dem wir uns austauschen können. So, das war auf jeden Fall heute, hat mir sehr, sehr gut getan und es war super schön. Das ganz Lustige an der Geschichte war, dass ich halt, Tanja hatte mal gesagt, dass sie gehört hat von einigen ihrer Follower, man könnte doch keine Hunde im Studio fotografieren, das wäre Tierquälerei. Und tatsächlich habe ich Glück, also mir hat das bisher noch nie so richtig jemand vorgeworfen. Und ich sage da auch ganz ehrlich, wenn jemand an der Stelle Zweifel hat, dass das stressfrei mit einem Hund möglich ist, der darf mich gerne mal besuchen kommen und der darf gerne gucken, wie ich das mache. Und mir danach vorwerfen, dass ich da nicht tierkonform oder mit dem Tier arbeiten würde, weil also das ist wirklich ein Kritikpunkt, da werde ich ganz, ganz fuchsteufelswild, wenn mir das jemand vorwirft, weil das habe ich mir auch nicht vorzuwerfen. Das heißt, ich versuche wirklich, natürlich gibt es Tiere, die sich im Studio nicht fotografieren lassen oder die Stress entwickeln, wo man dann einfach auf die Stopptaste drückt. Das ist doch kein Problem, das ist doch legitim. Wichtig ist doch nur, dass ein Tierfotograf oder ein Fotograf an sich sowas erkennt und entsprechend einwirkt. Und ich würde nie behaupten, dass sich jeder Hund total stressfrei im Studio fotografieren lässt. Ne? Das habe ich nie behauptet. Jedenfalls gibt es wenig Hunde, die sich nicht im Studio ablichten lassen. Habe ich auch schon im Podcast ein paar Mal von erzählt. Und ich habe also Tanja gesagt, das ist ja Blödsinn und wer erzählt denn sowas, das stimmt doch gar nicht und Hunde sind doch total easy damit und natürlich, ne, gibt's mal selten Ausnahmen, naja, und wie ihr es euch denken könnt, Denise kam dann mit ihrem Weimi. Und das ist auch so ein Hochsensibelchen, kennen wir ja. Ich habe ja mal, falls ihr aufgepasst habt, die Story von dem letzten Weimaraner Rüden, der hier bei mir im Studio war. Und Vince ist halt ein super hübscher Weimaraner und ja, wir haben uns schon so die Finger geleckt, wie die Fotos wohl aussehen werden. Und Vince hat sich so gedacht, so, ihr könnt mich mal, ne? Also der hat wirklich richtig Schiss vor dem Blitz. Der fand das alles total unheimlich. Und Denise sagte dann, er steigert sich halt gerne mal in sowas rein. Und das war dann auch leider heute so. Und wir haben dann schnell festgestellt, okay, keine Chance, ne? Also wir haben natürlich ein paar Fotos hinbekommen, aber dann haben wir das auch einfach aus, ihm zuliebe haben dann gesagt, okay, wir probieren das jetzt nicht mal. Der ist so aufgeregt und der findet das nicht gut, was wir machen. Und dann haben wir das auch einfach sofort aufgehört. Und haben dann ihm eine ganz, ganz lange Pause gegönnt. Denise war ja mit Tanja den ganzen Tag hier und haben es ganz zum Schluss nochmal probiert. Und da war es dann auch wieder wesentlich besser. Also da muss man sagen, haben wir dann auch nochmal ein paar Fotos hinbekommen. Und dann hat er das Ganze auch für sich ein sehr positiv abgeschlossen, würde ich sagen. Ich weiß es nicht, ob das morgen Germany's Next Top Dog wird, aber er war auf jeden Fall, war es nicht mehr so schlimm wie am Anfang. Ja, also da war ich dann mit meiner dicken Fresse und dann kam ein zweiter Hund, den hatte ich bestellt. Also meine liebe Anja, die hat ja, kam mit zwei Hunden, die hat ja mehrere Hunde und da weiß ich aber, dass, also wissen wir, dass die Corgi-Hündin von ihr mag den Blitz auch nicht so gern. Also sie zieht dann mal so die Öhrchen ein bisschen auf Seite und sagt so, werde ich jetzt ja auch nicht gefressen. Aber die ist mit Leckerchen sehr, sehr gut zu motivieren und die findet das dann auch relativ schnell, findet das Essen und schön gucken für Essen interessanter, als dass sie den Blitz irgendwie doof findet. Und sie hatte noch ihre große Malinois-Hündin bei und von der konnten wir auch noch tolle Bilder machen. Dann haben die Mädels halt auch gesehen, dass es nicht ganz so ganz so furchtbar ist, Hunde im Studio zu fotografieren. Und ganz zum Schluss hatte ich den Baccio wieder da, der war ja schon zweimal bei mir. Und das ist so ein Akita und der ist wirklich ganz toll. Er ist jetzt halt mitten in der Pubertät, aber mit dem haben wir das auch ganz gut hinbekommen. Und wir haben dann auch Spaß gesagt, als die Tanja gegangen ist, sie hat jetzt ein super Druckmittel gegen mich in der Hand, weil sie halt sagen kann, nee, also Studiofotos bei Trudenhausen geht ja gar nicht, das habe ich heute erlebt und das war eher Katastrophe. Nein, also es war ein super schöner Tag, wir haben uns sehr nett ausgetauscht, wir haben wahrscheinlich ein bisschen wenig fotografiert und viel zu viel gequatscht, aber auch das ist in Ordnung, weil es ging ja an dem Tag um nichts, außer ein paar schöne Fotos für die Models machen, das haben wir geschafft, jeder hat ein paar Bilder bekommen oder bekommt sie noch. Wir haben auf jeden Fall zumindest von jedem was aufgenommen. Wir haben einen tollen Tag zusammen gehabt. Alle waren super, waren alle super lieb. Und wir hatten, ja, es war ein toller Tag, wie man raushören kann. Und er war leider viel zu schnell zu Ende. So. Also macht das öfter, trefft euch mit Kollegen. Macht nicht irgendwie, es muss nicht um Geld oder Erfolg oder sonst irgendwas kommen und man muss auch das nicht alles immer in Social Media platt treten, weil man kann auch Dinge einfach mal für sich machen oder einfach, weil sie nett sind und gar nicht mit irgendeiner Erwartung, dass irgendwas daraus jetzt entstehen muss. Also Tanja und ich, wir wollen weder irgendein Studio-Event zusammen anbieten, noch weiß ich auch nicht, ging es jetzt irgendwie darum, 1000 neue Sachen auszuprobieren oder so. Es war einfach nett. Wir haben ein bisschen zusammen fotografiert im Studio und es war einfach ein netter Tag. So, jetzt habe ich euch 8 Minuten damit zugequatscht und jetzt kommen wir mal zum eigentlichen Thema dieses Podcasts. Da ich mir jetzt auch wieder so etwas spontan was aus der Rippe schneiden muss, habe ich mir gedacht, wir sprechen heute mal über mein Trio-Bildarchiv. So. Ich muss das Ganze vorweg direkt ein bisschen klarstellen. Das Thema Bildverkäufe und Bildagenturen ist natürlich ein super großes Ding. So, das kann man nicht in einem Podcast irgendwie reindrücken. Deswegen, ich habe da ganz lange überlegt, wen hole ich mir da mit ins Boot, wer kann da was zu erzählen. Ich habe ein paar Leute gefragt, die ich für sehr fachkundig erachte, zum Beispiel auch Leute, die in mehreren Agenturen ihre Bilder verkaufen. Und so ein bisschen auch was zu anderen Agenturen sagen können. Und ehrlich gesagt, ich bin bisher noch nicht so wirklich weitergekommen. Also ist der aktuelle Plan, der sich natürlich auch nochmal ändern kann. Vielleicht schaffen wir aber schon direkt noch eine zweite Folge diese Woche. Damit wäre dieser Plan noch ein bisschen sicherer, dass wir ungefähr erstmal 3 Folgen zu dem Thema machen. Die erste Folge ist die heutige. Da geht es um mein Bildarchiv. Das wird aber nicht gehen um, wie ist das denn generell, wenn man Bilder verkauft oder, sondern ich erzähle in diesem Podcast heute, wie bin ich überhaupt an meine Bildagentur gekommen, wie ist die so entstanden, wie ist die aufgebaut, wie geht es darum, was habe ich für Kunden, also im Prinzip so, ich weiß noch nicht mal, für wen das jetzt interessant sein sollte, außer vielleicht, natürlich mal für die Bestandsfotografen, die wir haben, sich mal anzuhören, wie dieses Archiv überhaupt gegründet wurde und vielleicht auch für Interessierte, interessierte Fotografen, die sich überlegen, eine Agentur zu verkaufen. Wobei ich ganz klar sagen muss, wir sind eigentlich im Moment über maximal, über unsere Kapazität. Also ich kann derzeit nicht so schnell wachsen, wie ich das möchte, aber es gibt auch viele Gründe, warum es vernünftig ist, nicht zu schnell zu wachsen, aus meiner Sicht. Ne? Vielleicht ist das bei anderen anders, aber das erkläre ich euch alles in dem Podcast. Und ja, deswegen kann ich jetzt nicht mal sagen, ich mache hier einen riesen Werbepodcast über mein Trio-Bildarchiv, in dem ganz viele Fotografen, die das jetzt hier hören, am besten sich morgen bei uns bewerben und übermorgen ihre Bilder bei uns verkaufen. Weil ich habe nicht im Moment für jeden einen Platz, auch wenn mir das Herz blutet. Gründe dazu gibt's auch in diesem Podcast. So. Und alles Weitere wäre so umfangreich, dass ich gesagt habe, ich sondere das aus. Der zweite Teil, da habe ich schon jemanden für klar gemacht, Fachfrau Claudia Rahlmeier. Und ich sprechen über das Thema Preise in diesem Bereich. Also das heißt, sie hat ja auch eine Agentur, sie verkauft auch über unsere Agentur, aber sie hat auch ein eigenes Archiv mit ihren Bildern. Und wir beide verkaufen schon ziemlich lange Tierfotos an verschiedene Kunden. Und wir können, natürlich können wir nicht sagen, verkauf dein Pferde- oder Hundefoto an die Zeitschrift XY für den und den Preis als Cover. So, aber wir können so ein bisschen was erzählen. Was sind denn so Preise? Wie sind denn die Preisspannen? Was muss ich denn beachten, wenn ich angefragt werde? Wie kann ich mich daran tasten? Was sollte ich vermeiden? Ne? Und so weiter und so fort. Also da werden wir drüber sprechen. Das ist, glaube ich, für jeden Tierfotografen eine ganz interessante Geschichte, dass wir da mal drüber sprechen. Also was die Preise in diesem Bereich angeht. Und den nächsten Teil, also der dritte Teil, den schiebe ich dann noch ein bisschen. Der wird sehr rechercheaufwendig sein. Und ich habe da, wie gesagt, noch keinen Ansprechpartner. Ich würde sie, wie gesagt, gerne zu zweit halten. Über das Thema, allgemein Bildverkäufe bei Agenturen. Weil mein Bildarchiv ist nicht das absolut ultimativste auf diesem Markt, so gern ich das gerne hätte. Und ich möchte euch gerne einen informativen Podcast zur Seite stellen, wo ich euch einmal erzähle, was ist der Unterschied zwischen Microstock und Macrostock? Worauf muss ich vielleicht achten, wenn ich eine Agentur für mich auswähle? Was ist der Unterschied zwischen, weiß ich nicht, Adobe Stock und Getty Images und so weiter und so fort. Und da ist natürlich viel, viel Recherchearbeit meinerseits gefragt, weil ich diese Agenturen natürlich auch nicht mehr aktuell kenne. Und mich da auch erstmal so ein bisschen einlesen muss in die Verträge, in die aktuellen Konditionen. Und wie gesagt, wenn sich einer von euch angesprochen fühlt und sagt, ich verkaufe schon seit 10 Jahren über diverse Plattformen Bilder, muss jetzt auch nicht im Tierfotografiebereich sein, der fühlt sich bitte herzlichst eingeladen, mit mir den Podcast zu machen. Ansonsten wird er noch ein bisschen auf sich warten lassen, weil er, wie gesagt, sehr rechercheintensiv ist. Wenn ich ihn denn wirklich informativ halten möchte, und das ist ja meine Absicht, dass ihr da viel draus mitnehmen könnt. So, das ist der Plan. Und jetzt haben wir schon die erste Viertelstunde dummes Geschwätz hinter uns gebracht. Entschuldigt mich, ich bin auch eher ein bisschen müde heute. Also, ich erzähle euch jetzt einfach mal ein bisschen was zu meinem Bildarchiv. Also, ich habe, wie ich auch schon erzählt habe, 2009, 2010 angefangen zu fotografieren und mein Hauptschwerpunkt war eben immer die Tierfotografie. Das heißt, ich habe damals noch vollkommen unbearbeitet, einfach draufgehalten, Hunde, Pferde, Katzen, alles geshootet, was nicht bei 2 auf dem Baum war. Und ich habe auch gar keine Bildbearbeitung oder irgendwas vorgenommen und ich hatte natürlich nicht so wirklich einen Plan, wer den ersten Teil gehört hat, wie ich zur Tierfotografie gekommen bin, der weiß wahrscheinlich, warum das so war. Auf jeden Fall habe ich einfach durchweg einfach blind durchgeschossen. Ich habe da auch nicht großartig geguckt, die jetzt irgendwie scharf sind oder so. Ich war da noch sehr unbedarft, muss man ganz ehrlich sagen. Und es hat halt funktioniert. Und da habe ich das gar nicht weiter hinterfragt. Und ja, was ich nicht mehr weiß, ist, wie es dann dazu kam, dass ich so nach 1-2 Jahren natürlich einen immer größeren Bilderschatz hatte. Und dann bin ich auf eine Agentur aufmerksam geworden, die eben auf Tierfoto spezialisiert war. Und ich habe dann da einfach mal meine Bilder eingereicht. So. Und man konnte sich dann da bewerben. Und dann kam, ja, die sind okay, bitte alle ein bisschen heller, weil die sind im Prinzip 1-2 Blenden zu dunkel. Und das hat mich tatsächlich super weitergebracht, weil ich hatte zu der Zeit auch keinen kalibrierten Monitor. Und es war tatsächlich so, dass die Bilder alle einfach ein bisschen zu dunkel waren. Dann habe ich die Bilder alle ein bisschen aufgehellt, habe die in die Agentur geschickt. Das waren damals, weiß ich, so ungefähr 1000 Bilder. Und dann habe ich erstmal ganz lange nichts mehr gehört. Und dann war das wahrscheinlich immer so nochmal so ein Jahr später. Da hatte ich dann auf einmal die erste Gutschrift und habe ich mich natürlich tierisch gefreut und von da an gab es dann auch kein Halten mehr. Ich habe da wahrscheinlich auch einfach noch die Kapazitäten gehabt, wobei ich auch gesagt habe, da will ich mich nicht selber loben, aber ich war auch einfach immer unfassbar fleißig. Also ich habe da einfach immer dann nachts noch platsch mal eben die ganzen Bilder hochgezogen und für mich war das nie so der Anreiz, das Geld zu verdienen, sondern ich wollte halt unbedingt, dass meine Bilder mal irgendwo veröffentlicht sind. Ne? Also mal Zeitschriftencover oder so, das war natürlich damals ein Riesentraum von mir. Das war mir scheißegal, ob ich da 3 Euro für bekomme oder überhaupt kein Geld. Das war halt das, was ich unbedingt schaffen wollte. Und als ich dann gemerkt habe, oh wow, ne, die Bilder sind ja tatsächlich in meinem Kalender oder irgendwo gelandet, dann war der Anreiz natürlich riesengroß und dann habe ich sofort das ganze Archiv dahin geschickt damals. Es war so ein Bestand von 10.000 Bildern, den ich dann da hatte. Und man muss jetzt auch ganz klar sagen, was ich damals so gedacht habe, das ist heute nicht mehr so. Und natürlich denkt man, wenn man selber kein Agenturinhaber ist, denkt man natürlich, ach, das ist doch Pillepalle. Und wenn man dann selber eine Agentur hat, dann muss man dann einsehen, dass man vielleicht auch das ein oder andere völlig falsch gesehen hat, so. Das sieht natürlich in vielen Bereichen, sehen Dinge als Außenstehender total easy peasy aus. Und wenn man dann selber in so einer Situation ist, dann muss man auch manchmal eingestehen und sagen, okay, krass, okay, das ist echt wirklich viel Arbeit oder. Jedenfalls, es gab damals ein paar Punkte, die sich wahrscheinlich zum Teil bis heute auch geändert haben, warum ich gesagt habe, boah, also irgendwie, das stört mich, ich würde da gerne mal selber meine Bilder verkaufen. So, jetzt müssen wir aber auch ganz ehrlich sagen, das war damals wahrscheinlich so 2012, 2013. Ich weiß heute nur noch, dass die Agentur letztendlich im 2014 online gegangen ist. Und da war vorher viel Arbeit, die vorgelaufen ist. Ne? Also das kann schon gut sein, dass die ersten Arbeiten da, Entschuldigung, Ende 12 oder 13 dann angelaufen sind. Und ich habe dann auf jeden Fall recherchiert nach einer Software, über die ich meine eigenen Bilder, sowas geplant, anbieten kann. So. Und ich weiß noch, dass es damals als Leute, die das selber hatten, gab es eine Jana Weichelt, also im Tierbereich eine Jana Weichelt. Ich glaube, es gab schon auch eine Sandra Schürmanns, vielleicht gab es sie auch erst später. Und es gab eine Tatjana Drewka, die hatte damals auch schon Archiv. Und über die Tatjana bin ich, glaube ich, auch an die Software gekommen, die ich dann damals hatte. Also das heißt, ich habe schon gesehen, dass sowas theoretisch möglich ist. Nur zu meiner Bildqualität von dem Zeitpunkt, zur Bildqualität von einer Jana Weichelt oder einer Sandra Schürmanns, da war ein ganzes Universum dazwischen. Da waren nicht nur Welten dazwischen, das war einfach, also die machen heute noch saumäßig geile Bilder, alle drei. Und jedenfalls, es war mir schon klar, dass es für mich nicht ganz so leicht wird, weil die einfach wirklich tolle Fotografinnen sind. Aber die haben selber vermarktet und über die Tatjana bin ich dann auf diese Software aufmerksam geworden. Und da konnte man dann, weiß ich nicht, für 1000 Euro oder so, ich sag jetzt mal Beträge, ich habe keine Ahnung mehr, was das war, konnte man so eine kleine Archivsoftware kaufen. Die konnte man dann aufspielen. Da hatte man dann auch direkt für einen monatlichen Betrag von Summe XY so ein Hosting dabei, je nachdem, wie viel Bilder es brauchte. Und da konntest du dann quasi direkt loslegen und deine Bilder hochladen und selber verschlagworten. Und das ist wirklich, man muss sagen, es ist die saustupideste Arbeit, die es gibt. Aber ich fand es immer großartig. Katalogisieren, sehen, wie was wächst, die neuen Bilder online sehen, die in so einer Plattform sind. Ich fand es von Anfang an, ich habe da bis heute den Spaß nicht dran verloren. Gott sei Dank. Naja, und dann fing das dann irgendwie an, dass ich gesagt habe, okay, ich lade jetzt erstmal alles hoch, was ich so habe. Und das habe ich dann gemacht. Und irgendwann ist mir dann, weiß nicht, nach ein paar Wochen, Monaten hatte man natürlich etliche Bilder in dieser Datenbank. Dann so kam es nämlich überhaupt zu dem Namen. Zu dem damaligen Zeitpunkt haben ich ganz oft mit meinem Schwiegervater und mit meinem Mann zusammen Fotos gemacht. Wir waren da irgendwie so ein Trio. Und von uns dreien wollte ich die Bilder da anbieten. Es hat keiner gewusst, dass die beiden ein halbes Jahr oder Jahr später keine Lust mehr hatten zu fotografieren. Zu dem Zeitpunkt war das eben so, dass bei uns der Familienausflug am Wochenende darin bestand, irgendwie Katzen oder Pferde zu fotografieren, und wir waren dann immer zusammen unterwegs. Und deshalb heißt das Bildarchiv auch heute, das werde ich natürlich oft gefragt, Trio-Bildarchiv. So. Und dann kann ich es nicht mehr so genau sagen. Ich habe dann irgendwann gedacht, nee, also mit 20.000 Bildern online gehen, die alle irgendwie so nicht richtig irgendwie ein großes Portfolio bieten, sondern sehr eingeschränkt natürlich sind. Also sprich, ich hatte viele Katzen, Studiofotos, ich hatte nur eine Handvoll Pferderassen. Also das war einfach zu wenig. Und ich habe dann damals, glaube ich, nur einmal ausgeschrieben, hallo, ich gründe ein neues Bildarchiv, wer hat denn Lust, dabei zu sein? Und da haben sich todesmutig, glaube ich, 3 oder 4 Fotografen direkt gemeldet. Die eine davon ist heute immer noch da, ist auch jetzt jahrelang meine Assistentin. Und ja, viele andere, also ist natürlich klar, haben auch über die Reise irgendwann für sich aufgegeben, haben vielleicht, machen das nicht mehr oder machen das nur noch hobbymäßig oder. Auf jeden Fall, diesen Frauen ist mein ganzer Dank geschuldet, dass sie in meiner Agentur so ein Vertrauen hatten, weil ich konnte nichts vorweisen, ne? Und wir sind damals zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht online gewesen, wenn ich mich richtig erinnere. Beziehungsweise online war das Archiv, aber ich habe mich noch gar nirgendwo gezeigt. Das war mehr so ein, da ist ein Archiv, aber kein Kunde wusste natürlich, dass es uns gibt. So, und dann war es, glaube ich, die magische Zahl 40.000, die wir erreichen wollten, 40.000 Bilder, bevor ich mich auf dem Markt quasi so vorstelle und die Kunden, potenzielle Kunden anschreibe und sage, hallo, lieber Verlag XY, wir sind ein neues Bildarchiv, schau doch mal vorbei. Und ich weiß damals noch, dass ich eine riesen Hemmschwelle hatte, diesen Schritt zu gehen, weil ich immer gedacht habe, wir haben noch nicht genug. Und die Kunden gucken einmal rein und wenn die sehen, wir sind viel zu klein und uninteressant und wir bieten nichts, was die suchen, dann ist das direkt ein Kunde, den ich angeschrieben habe, der nicht kommt. Nur deswegen. Sind wir mal ehrlich, die meisten werfen einen Blick drauf und wenn sie sehen, da ist nicht das dabei, was ich suche, dann kommen die nie wieder. Ja, und dann wollte ich halt eben diesen 40.000 Bildern online gehen und kurz bevor das war, kam mein damaliger Anbieter dann mit einer neuen Software, die größer, besser, schneller, teurer war. Und wir haben dann damals lange überlegt, ob das Sinn macht und ich habe wirklich, war sehr, sehr mutig zu der Zeit. Ich habe dann, weiß nicht, knapp 5.000 Euro in diese neue Software gesteckt. Also es war wirklich für diese Verhältnisse für mich unfassbar viel Geld. Und habe gesagt, okay, dann traue ich mich das. Weil gar nicht überhaupt nur ansatzweise klar war, dass ich mit diesem Archiv einen einzigen Euro verdienen würde. Und ja, dann habe ich das gemacht. Und da mussten die ganzen Verschlagwortungen erstmal wieder umgestellt werden auf das neue System. Also war sehr, sehr aufwendig. Und diese neue Software gab mir aber auch viel mehr Spielraum. Also ich konnte viel besser gestalten, das Archiv sah viel besser aus. Ich hatte Möglichkeiten, mehr als nur 10 Fotografen unterzubringen. Und ja, das hat mir dann nochmal so einen richtigen Schub gegeben. Und kurz darauf sind wir dann offiziell online gegangen sozusagen. Und ich habe dann nochmal wirklich richtig viel Geld in die Hand genommen. Ich habe tagelang nur recherchiert nach Verlagen, nach, also könnt ihr euch ja vorstellen, alle gängigen Buchverlage rausgesucht, geguckt, was machen die, wer macht was im Tierbereich, wer hat Hundebücher, wer hat Kalender, also Kalenderverlage gibt es ja auch unendlich viele. Man muss dann immer erstmal rausfinden, ist das nur ein Unterverlag oder ist das wirklich der Verlag, der diese Sachen rausbringt? Was macht der für Kalender? Macht der überhaupt Hunde, Katzen, Pferde, Kalender und so weiter? Und das war unglaublich viel Arbeit, das alles zu recherchieren. Und dann haben wir die angeschrieben, also ich habe die angemailt, ich habe die postalisch angeschrieben und habe da richtig Akquise betrieben. So. Mit sehr teurem Werbematerial, logisch. Wir haben Flyer gemacht, wir haben Visitenkarten gemacht, wir haben so richtig schöne Handout-Broschüren gehabt und haben wir auch immer noch. Wir haben dann Kalender gedruckt, weil mein Gedanke war immer, wenn ich jetzt dem, weiß nicht, dem Bildredakteur eine Mappe schicke, wo ein Flyer drin ist, landet sowieso alles im Müll. Das Einzige, was die vielleicht nicht wegschmeißen, ist entweder ein hochwertiges Büchlein, ne, wo unsere Bilder drin sind, oder noch besser was, was sie sich auf den Schreibtisch stellen, zum Beispiel ein Kalender. So. Und ja, so ein Kalender, ein guter Kalender kostet aber halt selbst, wenn man ihn im Superangebot in einer großen Produktion, ne, hat, kostet auch 10 Euro. Also wir mussten da schon ordentlich viel Geld investieren. Und ja, könnte ich ja vorstellen, dann passiert erstmal gar nichts. Ich hatte dann ein paar Bestandskunden, für die ich als Fotografin mit meinem Namen tätig war. Die habe ich natürlich dann auch über dieses Archiv in Kenntnis gesetzt. Naja, aber irgendwann kommt dann der Tag. So, und dann habt ihr den ersten Kunden und dann habt ihr den zweiten Kunden und also beziehungsweise jemand, der sich registriert als Kunde. Das heißt ja nicht, dass der bei euch kauft. Und ja, und also dann ist natürlich eine wahnsinnig lange Reise losgegangen. So, die, sag ich mal, deren aktuelles Ende ich mir so niemals erträumt hätte. Niemals so. Das heißt, von der Zeit an, 2014, ich habe jede freie Minute. Und auch wenn ich keine freie Minute hatte, habe ich mir die Nächte genommen. Oder ich habe gesagt, okay, deine Arbeit machst du morgen weiter, heute wird noch eine Stunde verschlagwortet. Ich habe wirklich Tage, Wochen, Monate, also ich glaube, wenn man die Stunden zählen könnte, die ich an diesem Archiv, an der Verschlagwortung der Bilddaten verbracht hätte, wir würden alle zusammenbrechen, wie viel Zeit dabei draufgegangen ist. So, dann kamen immer mehr Bewerbungen, immer mehr neue Fotografen. Und da habe ich auch einfach riesiges Glück gehabt, weil, also ich habe zum Teil auch Fotografen, ja, wie sag mal, akquiriert. Also ich habe die angeschrieben und gesagt, hör mal, du würdest super zu uns passen. Und ich habe da nur gute Erfahrungen mitgemacht. Und wahrscheinlich hätte man mich dann nicht gekannt oder noch nie was von mir gehört. Da hat es mir dann einfach leichter gemacht, dass man meinen Namen im Tierfotografiebereich einfach ein bisschen kannte. Ich bin jetzt nicht ultra berühmt, aber es waren zumindest ein paar, die sagten, ach ja, den Namen habe ich schon mal gehört. Damals hieß ich ja auch noch Nicole Noack. Ich habe ja dann erst 2015 geheiratet. Und das ist einfach, ich weiß heute keine Jahre mehr, ich weiß nicht mehr, ob wir 2015 dann 50 Fotografen hatten oder so. Ich kann nur von jetzt sprechen, jetzt ist 2024, das heißt, die Agentur wird, glaube ich, im Oktober dann offiziell 10 Jahre alt. Und wir haben jetzt aktuell so um die 150 bis 160 Fotografen, wobei ich sagen muss, die sind ja auch nicht alle super aktiv. So, wir haben Fotografen, die schicken mir jeden Monat Bilder, und wir haben auch Fotografen, die schicken mir einmal im Jahr Bilder, und manche haben mir einmal Bilder geschickt und dann nicht mehr. Die sind vielleicht auch schon gar nicht mehr richtig aktiv. Die haben einfach ihren Altbestand bei uns liegen oder der ist nicht aufgekündigt worden oder. Also da gibt's halt immer ganz viele Möglichkeiten. So. Und aber wir haben ein sehr, sehr großes Team und ich habe ganz, ganz tolle Fotografen bei uns im Archiv. Also ich bin unfassbar stolz auf dieses Archiv. So. Hat aber auch ganz viel Herzblut, unfassbar viel Geld und noch viel krassere Zeit verschlungen. Allerdings war natürlich immer so der Hintergedanke, dass ich möchte, dass mir dieses Archiv Unsummen wären schön, aber das sollte jetzt nicht mal irgendwie 10.000 Euro Gewinn im Monat abwerfen, aber mir war es wichtig, dass, wenn wir später mal eine Familienplanung angehen, ich vielleicht ein regelmäßiges Einkommen damit generieren kann, zum Beispiel im Schnitt, weiß ich nicht, 300-500 Euro im Monat. Tatsächlich ist das Bildarchiv natürlich alles andere als ein irgendwie so lineares Einkommen, sondern man hat halt einfach große Bestandskunden, dann hat man einmal im Jahr eine Abrechnung, dann hat man einmal im Jahr eine große Summe. Das kann man also, man hat da gar keine Regelmäßigkeit drin, ne, dass man jetzt sagen könnte, man hat jeden Monat Summe XY. So, aber nichtsdestotrotz hat man mit der Zeit, mit ganz viel Blut, Schweiß, Spucke, Geduld, dieses Archiv einfach aufgebaut, und es ist der ganze Markt, dazu werden wir auch, glaube ich, mit Claudia und ich werden da nochmal viel drauf eingehen, der ganze Bildmarkt, insbesondere der Tierbildmarkt, ist extrem gesättigt. Und dementsprechend Angebot und Nachfrage gibt es einfach auch nicht mehr so viele Möglichkeiten, entsprechend hohe Preise, selbst wenn man qualitativ hervorragende Bilder bieten kann. Und also die Preise sind nicht mehr zu holen. Wir haben heutzutage in diesen sogenannten Microstock-Agenturen haben Kunden, die regelmäßig Bildmaterial brauchen, wirklich die Möglichkeit, für kleinstes Geld Unmengen an Bildern im Monat zu bekommen, die sie sich runterladen können. Die haben eine gute Qualität. Die können teilweise royalty-free für alle Verwendungen eingesetzt werden. Man muss nicht mehr für jeden Verwendungszweck einzeln bezahlen oder auch benachrichtigen und bezahlen. Und dadurch ist der Bildmarkt noch mehr in den Keller gegangen, als sowieso schon war. Immer mehr Firmen sagen uns, ja, es ist schön, dass wir jetzt 10 Jahre diesen Preis bezahlt haben. Aber wir müssen neu verhandeln, und dann reden wir meistens bei neuen Preisen nicht einem neuen Preis von 10-20% weniger, sondern wir reden teilweise davon, dass die Agenturen zum Beispiel für so ein Bild vorher 80-200 Euro bezahlt haben und jetzt auf einmal nur noch 5. So. Also es sind drastische Preissprünge, die natürlich davon kommen, dass diese Verlagshäuser in diesen Microstock-Agenturen überall Kontingente haben. Und die wissen dann zum Beispiel, meine Zeitschrift darf nur noch Summe X kosten. Und dann bedienen sie sich natürlich erstmal an diesen großen Abos, ne, wo sie dann quasi ans All-You-Can-Eat-Buffet gehen. Und die haben kaum noch Verlangen, mit anderen Bildern Zeitschriften, Bücher oder so aufzufüllen. So. Und das, was ich halt auch schon erlebt habe, ich habe jahrelang über eine Schweizer Firma gehabt, die hat eine Zeitschrift im Hundebereich und die hatten auch einen Katzenbereich. Aber im Hundebereich waren wir sehr stark vertreten und da haben wir eigentlich jeden Monat was drin gehabt. Ganz viele Titelbilder und mal auch was in den Innenseiten zu ganz normalen Preisen, die heute wirklich marktüblich sind. Und das ist jenseits einer MFM. Das sind meine Erfahrungen leider dazu. Kommen wir auch noch drauf, wenn mit Claudia darüber sprechen. Und von dann sind die aufgekauft worden von einer anderen Firma, anderer Verlag, keine Ahnung. Ich weiß nicht, vielleicht wer da wieder genau die Änderung bestand. Das war auf jeden Fall auf einmal ein neuer Name dahinter. Und ja, seitdem keinerlei Zusammenarbeit mehr möglich, weil die wirklich nur noch über diese Stock-Agenturen einkaufen. Ja, es ist unfassbar schade. Aber man kann das nicht ändern. Das ist einfach ein Markt, der war mal, ach Gott, ey, ich denke mir immer so, wenn ich vor 20 Jahren mit der Fotografie angefangen hätte und ich hätte dann als Stockfotograf gearbeitet, mit dem Wissen von heute und hätte nichts anderes gemacht, ich glaube, dann hätte ich mich so reich verdienen können, wir alle wahrscheinlich, dass wir, keine Ahnung, dann hätten wir uns nach 10 Jahren vielleicht zur Ruhe setzen können. Also das war mal ein richtig guter Markt. Und natürlich ist es immer schwierig, einen Trend, bevor es ein Trend wird, abzusehen. Und man muss einfach Glück haben manchmal. Und wie so viele andere auch, war ich im Tierfotografiebereich einfach dafür viel zu spät. Und die Agentur war zu der Zeit zu gründen sehr mutig schon. Heute wäre es noch mutiger. Aber es hat noch funktioniert. Wobei auch ich merke, es wird immer schwerer. Es kommt ein neuer Kunde, dafür geht ein alter Kunde. Und dieses neue Akquirieren ist sehr, sehr schwierig geworden. Und selbst wenn man dann 10 Kunden hat, die sich registrieren, heißt das nicht, dass einer bereit ist, noch einen einigermaßen fairen Preis zu bezahlen. So, das ist leider die Kehrseite. Und ich habe das auch aufgegeben, mich unendlich zu freuen, wenn sich ein Kunde registriert und ich denke, wow, Verlag XY, und dann schreibt man und man ist nicht sympathisch und die Preise sind eins und alles ist wunderbar und man wartet auf die erste Bestellung und wartet und wartet und wartet und die kommt einfach nie. Oder Wir hatten auch vor ein paar Jahren einen Kunden, da habe ich mich riesig gefreut, weil er hat mir dann von sich aus einen sehr hohen Inhouse-Preis genannt und ich war super happy und die haben dann auch mal 10 Bilder dafür gekauft und ich war wirklich total glücklich, weil das so ein Kunde war, wo ich gedacht habe, das ist eine lange Zusammenarbeit, der zahlt einen fairen Preis für die Bilder. Das ist so genau der Kunde, wo wir nochmal so nach, ne, wo man immer nach sucht. Ja, und auch da hat dann leider die Redaktion gewechselt und beim dritten Mal waren wir den Kunden dann leider auch komplett wieder quitt. So, und jedes Mal, wenn ein Ansprechpartner oder ein Redakteur wechselt, und das passiert so unglaublich oft, das hätte ich nie gedacht, dann fangt ihr wieder bei Null an. Dann müsst ihr wieder neue Überzeugungsarbeit leisten, dann müsst ihr wieder gucken, der Redakteur bringt vielleicht auch schon seine eigenen Agenturen mit in seine neue Firma, ne, wo er dann angestellt ist und sagt, ja, ich habe aber bei meiner alten Stelle immer mit denen und denen gearbeitet und ja, und so weiter und so fort. Und das Ganze ist einfach nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Vor allen Dingen, weil man so viel Arbeit da reinstecken muss, ne? Und nie weiß, was kommt am Ende raus. Und das Ganze natürlich auch ein Trendgeschäft ist. Das heißt, es könnte theoretisch in dem Bereich, wo wir da arbeiten, durch die KI irgendwann ersetzt werden. So, weil jetzt ist es ja so, der Verlag sucht einen schönen Araber, der über die Wiese läuft. Natürlich kann ich, wenn ich meinen Araber fotografieren lassen möchte, dann muss ich auch schon den vor die Kamera stellen und dann brauche ich dafür eigentlich einen Fotografen. Wenn ich aber als Verlag sage, ich hätte gerne 12 tolle Araber, die über die Wiese galoppieren, natürlich ist das aus jetziger Sicht noch undenkbar. Aber irgendwann vielleicht ganz normal, dass die Bildredakteure einfach die KI damit beauftragen und sagen, bitte generieren wir mal 13 tolle Araber oder Pferde, die aussehen wie arabische Vollblüter, die in allen Jahreszeiten irgendwas Tolles tun, so. Und vielleicht sind wir da in 5 oder 10 oder 20 Jahren, dass so eine KI dann dem Redakteur einen kompletten und vor allen Dingen exklusiven Kalender produziert. Die Pferde, die Fotos werden immer echter aussehen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass es vielleicht irgendwann so ist. Ob natürlich derjenige, der den Kalender kauft, ihn vielleicht anders sieht, wenn man sie überhaupt sehen kann, als jemand zu sagen, okay, boah, das sind aber tolle Pferdefotos, ne? Oder sagt dann, oh, das sind aber tolle von der KI generierte Pferdebilder. Ich weiß es nicht. Aber es ist nichtsdestotrotz so, dass wir diesen Bildermarkt nicht einschätzen können. Das ist so, weiß ich auch nicht, wie mit Spritpreisen vielleicht, ne? Also die sind, heute gehen sie in den Keller und morgen gehen sie wieder ganz hoch. Und ich gehe aber davon aus, dass dieser Bildmarkt tendenziell eher so wird, es gibt immer mehr Bilder, es gibt immer mehr, ja, Agenturen, weiß ich nicht, aber es gibt immer mehr qualitativ gute Fotos von verschiedenen Fotografen, die natürlich damit Geld verdienen wollen. Das heißt, es wird immer mehr Bilder geben und der Bildmarkt wird immer gesättigter sein und die Nachfrage, ja, weiß ich nicht, ob die noch wächst oder ob der Preis einfach durch die großen Agenturen, die Preise, muss man einfach auch so sagen, ich sag das nicht gerne, aber diese großen Agenturen haben die Preise einfach kaputt gemacht. Und die Leidtragenden sind an der Stelle einfach ganz klar die Fotografen. Ich werde, wie gesagt, nochmal ganz genau drauf eingehen. Ich möchte mich jetzt auch nicht vergaloppieren, deswegen höre ich das jetzt auch gleich auf. Aber natürlich sind die Leidtragenden die Fotografen. Und vielleicht kommt irgendwann ein Trend, der sagt, dass die Fotografen ihre Bilder da rausziehen, sich wieder alternative Agenturen suchen, dass diese Stockagenturen so ein bisschen zusammenbrechen, weil die Fotografen für diese Pfennigbeträge ihre Bilder nicht mehr verkaufen möchten. Und wieder vielleicht der Trend dahin geht, die Bilder mehr wertzuschätzen. Und dann würde sich dieses Preismodell vielleicht nochmal drehen. Nicht mehr so, wie es mal war, aber würde sich vielleicht für uns alle wieder ein bisschen besser auswirken. Das kann aber keiner einschätzen. Genauso muss ich damit rechnen, dass ich in 10 Jahren gar kein Bild mehr verkaufen kann, außer vielleicht für 10 Cent. Ich weiß es nicht. So. Also, das heißt, das ist im Prinzip das, was unsere Agentur ja auch macht. Wir suchen auf der einen Seite Kunden, die, weil wir keine Microstock-Agentur sind, also Microstock heißt ja in dem Sinne, dass wir im Prinzip, muss man sich das so vorstellen, dass wir einfach zum Beispiel 100 Bilder an eine Agentur geben beim Microstock-Konzept, die dann eben in so einer Art Abo-Funktion für sämtliche Verwendungszwecke verkauft werden. Das heißt, ich bekomme einen niedrigen Preis, die Fotos werden aber um ein Vielfaches mehr verkauft. So, das kann also zum Beispiel sein, dass ich, aus diesen 100 Bildern, wenn ich gutes Stockmaterial habe, was gefragt ist, vielleicht 1000 war mal so, jetzt wahrscheinlich nicht mehr, aber das, theoretisch wäre es möglich, dass ich aus diesen 100 Bildern, 100 bis 1000 Verkäufe generiere im Monat, so. Und wenn ich das dann hochrechne mit 10 Cent oder vielleicht auch mal ein bisschen höher, da ist sehr unterschiedlich, wie da gewertet wird. Da muss man für Agentur gucken und das ist leider auch über die Jahre jetzt sehr eingebrochen. Früher war das wesentlich mehr. Dann kommt natürlich in der Summe ein sehr stetiger, kontinuierlicher Betrag bei raus. Und früher war das sehr viel. Das heißt, hatte ich einen guten Stock an Material, wenn ich genau wusste, okay, also im Moment, was ist gefragt? Bilder, die eben sehr schwierig zu produzieren sind, zum Beispiel so Business-Bilder mit Personen, viel Model-Release dahinter, viel Aufwand, das zu produzieren oder zum Beispiel so medizinischen Bereich und so weiter. Und wenn ich da ein gutes Gefühl für hatte, dann gab es tatsächlich Stockfotografen, die haben nichts anderes gemacht, als dieses Stockmaterial produziert und haben damals noch wirklich Tausende damit gemacht. Die hatten unendlich viele Stockbilder drin und die wurden im Monat dann hundertfach verkauft. Und selbst bei kleineren Beträgen, jetzt sind es nur noch Pfennige, da waren es halt wirklich, oder Centbeträge, damals waren es halt dann wirklich noch Eurobeträge, da haben die sich damals dumm und dämlich verdient. Und heute ist es so, dass man da eigentlich keinen einzigen klitzekleinen Sprung mehr mitmachen kann. Und das ist sehr, sehr traurig. Und dadurch ist klar, wenn diese großen Agenturen dann im Prinzip hingehen und diese Bilder so verschenken, dann passiert das so. Und die Makrostock-Agentur, was wir ja im Prinzip auch sind, das sind im Prinzip Agenturen, die kleiner verkaufen, eben nicht über solche Abo-Modelle, wo man dann für jedes Bild wesentlich mehr bezahlt und jedes Bild einzeln auch so ein bisschen im Verwendungszweck abgeklärt wird. Dafür verkaufen natürlich dann sehr, sehr viel geringer. Das heißt, hier kann es sein, dass ich aus 1000 Bildern vielleicht im Monat oder im Quartal nur 5 Verkäufe habe, aber im Endeffekt hochgerechnet auf das Gleiche komme. So. Und wenn ich vielleicht bei dem anderen irgendwie erstmal 1000 Bilder verkaufen muss oder 100 Bilder verkaufen muss, um auf 100 Euro zu kommen, was ja im Cent-Bereich schon wesentlich mehr Verkäufe wären, habe ich halt da den Vorteil, dass ich mit einem Verkauf vielleicht schon diesen Betrag habe. So. Also so grob kann man sich das vorstellen. Da werde ich auch nochmal genau drauf eingehen, aber so grob gesagt ist das so zum Verständnis der Unterschied. Das heißt, Microstock habt ihr meistens auch keinerlei Transparenz. Wo sind die Bilder denn hingegangen? Man weiß nicht, sind die vielleicht nochmal über Unteragenturen verkauft worden, weil manche Agenturen geben ihre Bilder nochmal an andere Agenturen und so weiter und so fort. Und bei Microstock-Agenturen habt ihr meistens, also je nach Agentur natürlich, aber bei uns ist es zum Beispiel so, dass die Fotografen in der Regel immer genau eine Information erhalten, steht dann auf der Gutschrift drauf, die Bildnummer, damit man nachvollziehen kann, welches Bild geht es, wer ist der Kunde und wofür ist es verwendet worden und was gibt es dafür. So, und jetzt sprechen wir, weil das ja wahrscheinlich auch interessant ist, nochmal, ich hoffe, dass ich nichts vergesse, sonst müssen wir nochmal jemanden einladen, der kommt und mir ganz gezielt Fragen stellt. Ich habe auch natürlich auch auf der Homepage so ein bisschen aufgeführt, so ein paar Informationen zu unserem Bildarchiv. Ich werde mir das jetzt mal eben hier parallel aufmachen. Da steht dann natürlich im Prinzip auch alles drin. Aber dann habe ich auch noch so ein bisschen Leitfaden, dass ich nichts vergesse. Also, im Endeffekt es gibt nicht so viele Agenturen, die auf Tierfotos spezialisiert sind, aber natürlich gibt es solche Agenturen oder zumindest auf Naturfotos, Landschaftsfotos. Ne? Es gibt zum Beispiel auch eine Agentur, die sind nur auf Vogelbilder spezialisiert oder nur auf Wildtierbilder spezialisiert. Also es gibt die tollsten Sachen und überall sind natürlich die Konditionen ein bisschen anders. Relativ marktüblich für diese Makrostock-Agenturen ist so eine Bildhonorarverteilung von 50-50. Das heißt, natürlich können die Konditionen sich unterscheiden. Ich spreche jetzt nur von mir. Also das heißt, wenn sich jemand bei uns fürs Bildarchiv bewirbt, dann landen die Bewerbungen direkt per E-Mail bei mir. Und wir schauen immer mit 2 bis 3 Fotografen über die Bewerbungen in der Regel drüber. Es sei denn, wir haben gerade wirklich gar keine Kapazitäten, dann sage ich halt auch, ne, also ich kann ja mir die Bildqualität anschauen und manchmal sage ich immer zu, das ist zu sehr, was wir schon am Portfolio haben. Ich habe für dich aktuell keinen Platz, soll ich dich auf die Warteliste setzen? Aber meistens kommen wir gar nicht dazu, überhaupt an die Warteliste ranzugehen, weil meistens, wenn wir Neuaufnahmen haben, ist es tatsächlich so, dass sich jemand bewirbt, wo ich sage, ja super, gerade will ich den Pferdebereich zum Beispiel aufstocken und du hast genau die Bilder, die ich brauche, zum Beispiel ein paar Reitbilder oder du hast mal einen ganz anderen Stil. So hatten wir zum Beispiel dann auch mal Fotografen, die nur urban fotografiert haben oder ganz lustige neue Studiobilder, die wir so noch gar nicht im Angebot hatten. Oder mal nur Katzen fotografiert. Oder wir haben auch eine Fotografin, die sich zum Beispiel auf Kaninchen spezialisiert. Also ganz dolle Geschichten. So. Und es gibt natürlich, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen, es gibt auch immer Ausnahmen, wo man dann sagt, okay, man kennt eine Kollegin seit Jahren, die hat ein Riesenportfolio, die macht wunderschöne Bilder, alle so Kalenderbilder. Und natürlich ist es dann einfach noch mal von der Qualität her. Man hat ja als Agenturinhaber auch irgendwo so den Anspruch, dass die Qualität sich auf einem guten Niveau befindet. Und dann sagt man natürlich dann auch da schon mal, ja, okay, die muss ich jetzt aufnehmen. So. Was ich natürlich sehr, 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 sehr schade finde, ist, dass ich so oft sehr, sehr streng bei der Bewertung dieser oder wir alle dann als Jury sozusagen über diese Qualität der Bilder gucken müssen. Weil wir bekommen natürlich super schöne Bewerbungen und ganz tolle Fotos. Und es ist ganz oft der Fall, dass ich sage, okay, die Bilder sind super, die Motive sind super, aber das Kameraequipment ist zum Beispiel noch nicht gut genug. Da ist noch zu viel Rauschen im Spiel oder die Bilder sind zu stark bearbeitet, dass wir sie nicht verkaufen können. Oder die Motive stimmen nicht. Motive sind zu einheitlich, decken sich zu sehr mit dem, was wir schon haben. Und also natürlich ist es immer bescheuert, wenn ich sage, tut mir leid, wir können dich nicht aufnehmen, weil so viele Bilder haben wir schon davon. Aber man muss sich da natürlich immer überlegen, wenn ich zum Beispiel an einen Kunden jetzt für einen Schäferhundkalender einmal im Jahr 12 Bilder verkaufe. So, wenn ich jetzt 12 Fotografen habe, die alle ein ganz ähnliches Portfolio haben und die alle mit Schäferhundbildern kommen, dann würde jeder von diesen 12 Fotografen ein Bild vielleicht verkaufen. Ne? Ist jetzt nur natürlich nicht realistisch gesprochen. Wenn ich jetzt aber sage, nee, ich nehme jetzt erstmal nur 3 Fotografen auf, die so sehr ähnliche Schäferhundbilder haben und jeder davon verkauft dann vielleicht 4 Bilder. So, das heißt, ich mache natürlich meinen Bestandsfotografen sehr viel Konkurrenz immer direkt mit ins Boot, wenn ich sehr schnell hintereinander immer Fotografen schon mit ähnlichen Bildstilen aufnehme. Und da muss ich ganz klar sagen, dass ich halt da einfach jedem so seine Zeit geben möchte, auch realistisch zu vermarkten. So, also das ist einfach so meine Devise, weil ich mir denke, na, wenn wir alle das Gleiche machen und wir schmeißen dann zu viele neue Fotografen da rein, dann ist es halt auch irgendwo zu viel gleichzeitige Konkurrenz und man macht da im Prinzip die Anfragen an Bildern teilt man nur auf. Ansonsten ist natürlich ein großer Bildbestand und ein breit gefächertes Portfolio super. Was mir sehr, sehr schwer fällt, ist, dass ich nicht jedem einen Platz anbieten kann. Und das, ja, das ist halt, ich sage immer, ich möchte langsam wachsen. Also ich möchte natürlich gucken, dass sich die Hostingkosten auch irgendwo einspielen, dass wir eben, wie ich schon gesagt habe, nicht zu viel Konkurrenz gleichzeitig aufnehme für alle. Und auf der anderen Seite verschlagworte ich weitestgehend die Bilder alleine. Ich habe eine Zeit lang immer wieder die Maren als Assistentin, die aber natürlich auch durch ihre Familie und so auch immer mal ausfällt. Und derzeit mangelt es an der Zeit, auch noch eine zweite Assistentin einzuarbeiten. Das heißt, vieles bleibt im Moment an mir hängen und ich komme nicht mehr nach. Und Natürlich habe ich ganz oft auch das Angebot, ja, komm, ich helfe dir und ich mache was mit, aber diese Verschlagwortung an sich ist einfach so ein festes System, das sich über diese Zeit ja auch aufgebaut hat. Das heißt, man hat sich im Vorfeld ganz viele Gedanken gemacht, wie will ich denn die Verschlagwortung handhaben? Und in den Microstock-Agenturen ist es ja auch meistens so, dass jeder Fotograf selber verschlagwortet. Das fand ich damals aber für mich schon immer eine sehr krasse Leistung. Das steckt halt sehr viel Arbeit dahinter und bei uns ist es so, wie in vielen anderen Agenturen auch, dass ich die Verschlagwortung mache, also die Agentur. Und das hat den Vorteil für den Fotografen, dass er die Arbeit gespart hat und den Vorteil für die Agentur, von der Arbeit natürlich abgesehen, dass die Verschlagwortung einheitlicher ist. Und nichtsdestotrotz muss man sich im Vorfeld halt sehr viel Gedanken machen, wie detailliert möchte ich verschlagworten. Das heißt, ich habe das damals so gemacht, wir haben lange Zeit immer so Recherche laufen lassen, wonach suchen die Leute. Wir haben mit den Bildredakteuren dann auch gesprochen und haben gesagt, wonach sucht ihr eigentlich? Sucht ihr über Kategorien? Sucht ihr über die Schlagworte? Was gebt ihr so ein? Was sind eure Suchbegriffe? Wir konnten das auch über unsere Archivsoftware auslesen, dass wir gesehen haben, okay, wonach suchen die Leute denn überhaupt? Und man kann diese Verschlagwortung natürlich bis ins kleinste Detail machen. Wichtig ist nur, dass sie einheitlich ist. So, das heißt, dass ich nicht nach 30.000 Bildern oder nach 300.000 Bildern anfange zu sagen, ach ja, den Begriff kurz und langhaarig habe ich ja gar nicht in meiner Verschlagwortung mit drin. So, und natürlich ist jedes Wort, was man mehr aufnimmt, auch unheimlich viel mehr Arbeit. Und die Frage ist immer, wird es überhaupt gesucht? Oder zum Beispiel wirft mir das eventuell meine Verschlagwortung durcheinander, weil es vielleicht Bereiche sind, die in jedem, weiß ich nicht, in vielen Suchworten als Unterwort gesucht werden. Also zum Beispiel und ist ja auch ein Hund so. Also da muss man halt immer so genau überlegen, was will ich denn da und wie funktioniert meine Verschlagwortung, meine Suche überhaupt. Also dieses Suchsystem des Archives kennen, was ja für mich damals auch eine ganz neue Software war. Und manchmal passiert es dann auch, dass man nach 100.000 Bildern Verschlagwortung feststellt, au backe. Das ist jetzt aber blöd und ich kann Gott sei Dank in unsere Verschlagwortung gut eingreifen. Das heißt, ich kann da nochmal Sachen und Regeln ändern, aber ansonsten heißt das dann unter Umständen, wenn Sachen nicht stimmen, kann ich natürlich ab morgen einfach anders machen, aber richtig wäre natürlich rückwirkend für alle 100.000 Bilder bestimmte Dinge ändern. So. Ich könnte euch jetzt erzählen, wie toll meine Verschlagwortung ist und natürlich, ich bin Mensch, das läuft nicht automatisch, ich mache auch Fehler. Das heißt, wenn ihr bei mir im Archiv nach Hochformat sucht, dann würde ich auch mal ein Querformat reinschießen und auch ich mache Fehler. Das heißt, mir ist es auch schon passiert, dass ich einen Tamaskan als tschechoslowakischen Wolfshund eingegeben habe. Manchmal, weil es vielleicht der Fotograf falsch gesehen hat, vielleicht, dass ich irgendwas übersehen habe oder mir was Falsches reingerutscht ist oder. Also wir sind halt alles Menschen und das wird wahrscheinlich überall auch mal so passieren. Und mir wäre das logistisch nicht möglich, jetzt zu sagen, okay, ich habe in, 80.000 Bildern einen Riesenfehler gemacht, das muss ich jetzt rückgängig machen. Deswegen muss man das im Vorfeld einfach gut planen. Und man kann nicht mittendrin nach ganz viel Arbeit und nach ganz vielen verschlagworteten Bildern sagen, oh Mist, jetzt muss ich mir aber nochmal was Neues einfallen lassen. Ich habe mich damals für eine einigermaßen simple Verschlagwortung entschieden, basierend auf den Sachen, die gesucht werden. Die meisten Redakteure haben dann zum Beispiel eingegeben, Hund, Rennt, Frühling, Wiese oder sowas, also solche Schlagworte oder Senior, Hund oder bestimmte Rassen werden gesucht, Jahreszeiten werden gesucht und natürlich, was macht der Hund? So. Und da habe ich mich stark versucht, dran zu orientieren. So eine Hoch- und Querformat-Verschlagwortung macht das Archiv selbstständig über die Suche. Hätte ich mir also damals sparen können. Ich habe es auch immer noch in die Schlagworte mit eingegeben. So. Also, das heißt, man findet es jetzt auch über die Schlagwortsuche. Man hat aber auch die Möglichkeit, das nochmal gesondert an einer Stelle anzuklicken. So. Zusätzlich kann man ganz viele Filter benennen, die haben wir damals entwickeln lassen für unser Archiv, weil ich das halt eben unbedingt haben wollte. Also ich wollte, dass die Kunden die Möglichkeit haben, nochmal bestimmte Filter zu setzen, wie zum Beispiel eine Jahreszeit. Das gibt den Kunden natürlich auch eine Idee vor. Zum Beispiel, wenn sie jetzt sagen, sie suchen einen Hund, ne, dann habt ihr oben noch so Möglichkeiten der weiteren Suche, die dem Kunden als Idee schon mal vorgegeben werden. Zum Beispiel reinrassiger Hund oder Mischling. Welches Alter? Jung, erwachsen, Senior? So. Welche Location? Soll es eine Außenaufnahme, eine Studioaufnahme sein? In der Wohnung oder urban? Was macht der Hund? Der rennt, der frisst, der liegt, der schläft. So, und das ergibt sich natürlich alles aus einer Verschlagwortung heraus und gibt dann neben der Saison zum Beispiel den Kunden nochmal so, zum Beispiel die Möglichkeit zu sagen, ich suche jetzt alle Bilder mit dem Hintergrund Valentinstag, ne, mit Herzchen, mit Rosen, keine Ahnung. So, also so ist dieses Archiv halt eben bei uns auch ein bisschen aufgebaut. So, und im Moment ist es so, dass sich halt die Fotografen, wie gesagt, bewerben können, aber ich nicht jedem einen Platz geben kann und ich es leider immer wieder erlebe, dass ich dann wirklich da sitze und lange, lange überlege, was schreibe ich denn dem Fotografen jetzt, dass der nicht total traurig ist, dass ich ihm aktuell keinen Platz anbiete oder vielleicht auch so Kritik, wie die Bilder sind zu ISO-mäßig oder sind ein paar Farbsäume aufgrund einer zu starken Bearbeitung oder die Bilder sind zu weich gezeichnet oder. So, ich mache damit was, was wirklich mir persönlich als absoluter Grauen ist, weil ich muss im Prinzip Bilder kritisieren und das mache ich deshalb so ungern, weil es ja im Prinzip alles super tolle Fotografen sind, die sich bewerben und die haben einen eigenen Geschmack, die haben einen eigenen Stil, die bringen Technik mit, die natürlich nicht immer heißt, dass sie Bilder haben, Technik haben über mehrere tausend Euro. Und die kommen natürlich mit hohen Erwartungen. Die wollen alle Bilder mal auf dem Cover irgendwo sehen. Die wollen ihre Fotos über eine Agentur verkaufen, wollen sich vielleicht ein bisschen was dazu verdienen. Und dann komme ich als dann in dem Fall wahrscheinlich Richterkriterium und sage immer so, deine Bilder kann ich nicht aufnehmen, die sind nicht gut genug. Ich habe gerade keinen Platz für dich. Wir müssen auf gute Qualität achten und deine Bilder passen nicht in mein Portfolio oder mein Trio-Bildarchiv. Und das versuche ich immer wirklich mit sehr viel Zeit und Fingerspitzengefühl dann möglichst nett zu formulieren für die Fotografen und gebe mir da sehr, sehr viel Mühe und manchmal ecke ich damit trotzdem an. Das ist das Einzige, was ich an diesem Job wirklich furchtbar finde und manchmal möchte ich am liebsten einfach sagen, es tut mir leid, ich habe gerade keinen Platz für dich. Das fände ich aber nicht so ganz ehrlich, zumal ich ja immer mal wieder Plätze habe. Also ich versuche dann schon zu begründen, warum ich aktuell keinen Platz habe, nämlich dass ich das alleine mache und mit dieser Verschlagwortung noch irgendwie nachkommen muss und auch eben das mit Konkurrenz und Co., was ich schon gesagt habe. Und dann erkläre ich, dann versuche ich separat nochmal zu erklären, warum es vielleicht dann gerade noch nicht reicht, dass wir eben sehr hohen Wert auf gute Qualität legen und da ja auch wachsen wollen. Ne? Wir wollen ja uns verbessern und auch besser werden. Und wenn wir wenig Plätze im Angebot haben, dann muss ich auf solche Sachen achten. Ich muss auf die Qualität der Bilder achten und ich muss darauf achten, ne, wie ist das Portfolio. Weiterer Punkt, worauf ich natürlich auch achte, ist zum Beispiel, mit wie vielen Bildern kommt der Fotograf denn? Ich habe da keine Mindestvorgaben. Manche Agenturen sagen, im Quartal müssen so und so viele Bilder kommen oder im Jahr so und so viele Bilder oder die Ersteinsendung muss aus so und so vielen Bildern bestehen. Da kann ich halt nur sagen, es ist am besten, du kommst mit so und so vielen Bildern, dann sind Verkäufe realistisch. Ich sage immer so, ab 1000 Bildern sind Verkäufe realistisch und die kommen auch nicht sofort. Man muss da Geduld haben. Die Bilder werden manchmal für 2 Jahre im Voraus für Kalender zum Beispiel gekauft und natürlich wird immer im oberen Stock passiert immer am meisten als in den letzten, sag ich mal, ganz unten liegenden 100.000 Bildern vielleicht. Aber trotzdem dauert es einfach. Die kaufen auch für Zeitschriften ein halbes Jahr im Voraus. Und da kann das schon mal passieren, dass einfach mal 1-2 Jahre gar nichts passiert. Und gerade wenn ich dann nur 200 Bilder habe, vielleicht auch nur von 2-3 Rassen, dann wird vielleicht gerade kein Rasseporträt gemacht oder die Bilder passen nicht so richtig, dann ist das einfach so. Ne? Da kann man dann einfach, was muss man dann so nehmen, wie es ist. Ja, und deswegen sage ich immer so, ab 1000 Bildern ist es realistisch, dass man Verkäufer hat. Darunter wird es einfach schwierig. Je mehr Bilder, desto besser. Je breiter das Portfolio aufgestellt ist, was der Fotograf bringt, desto toller. Je hochwertiger die Bilder natürlich, ne? Da ist ganz klar. Und dann muss man gucken, kann man natürlich auch Nischen füllen. Also ich habe auch viele Fotografen, die sagen, hast du mal einen Tipp, was kann ich denn da so produzieren? Ich hätte da Lust drauf, mal was zu machen. Da ist natürlich ganz klar alles, was wir normalerweise im Alltag nicht fotografieren. Also zum Beispiel Alltagsmotive beim Tierarzt, an der Leine, Gassi gehend, Welpenerziehung, in der Hundeschule, sowas, wo man wirklich speziell losgehen und produzieren muss. Weil das ist genau das, was in diesem Ratgebern oder auch in Zeitschriften, wenn man sich die mal so durchblättert, sieht. Und da sieht man auch keine Bilder von Mensch und Pferd, wo das Mädchen mit dem Flatterkleid im Abendlicht ohne alles über die Wiese galoppiert. Das sind natürlich Bilder, die wir dann schon mal aufnehmen und wo einem auch, weiß ich nicht, der Atem stockt, wenn man die sieht. Aber die kann man sich heutzutage kaum noch erlauben, in eine Zeitschrift zu packen. Wenn da kein Reithelm getragen wird, wenn es aus Sicherheitsgründen einfach macht man sich da unglaublich angreifbar, ist auch nicht ganz unberechtigt, aber an der Stelle muss man halt sagen, solche Fotos werden leider kaum verkauft. Wohingehend so richtig tolle Reitbilder, wo die Pferde auch, sag ich mal, korrekt geritten werden, ne? Also die Nase nicht auf der Brust tragen und, weiß ich nicht, die Sporen nicht im Bauch hängen oder die Pferde irgendwie schon die Zunge neben dem Gebiss hängen haben mit zu eng verschnallten Sperrriemen und Co. Das ist ja auch nicht so einfach. Dann muss man noch einen schönen Hintergrund haben, da braucht man noch schönes Licht vielleicht, korrekt gerittene Pferde, ne? Oder sagen wir mal so, man kann das ja heutzutage gar nicht mehr aufnehmen, ohne dass irgendein Kritikpunkt bleibt, aber dass man versucht, weitestgehend korrekte Bilder in der Hinsicht zu machen. Und da hat man natürlich dann schon auch Chancen, dass die platziert werden. Diese Reitfachzeitschriften, also die bestehen ja quasi aus solchen Bildern, ne? Und Bodenarbeitsübungen, Trailübungen, was weiß ich, ne? Und Hufschmied. Also ich sag mal, wenn ihr selber Pferde habt oder einen Hund habt, ne, dann fragt mal euren Tierarzt, ob ihr mal einen Tag mitkommen dürft oder ob, weiß ich nicht, mal, wenn der Zahnarzt kommt oder der Tierarzt eine Impfung gibt oder so, ob ihr da nicht einfach mal Fotos von machen dürft. Da muss man halt nur inzwischen sagen, so mal eben, ein Schnappschuss ist auch nicht mehr mitgetan. Wenn ihr dann da einfach noch eine schöne Kulisse, ein schönes Licht habt, dann ist das eine gute Chance, so ein Bild tatsächlich gut zu verkaufen oder auch mehrmals zu verkaufen. Habe ich zum Beispiel bei unserem Stall auch schon gemacht, da war die Tierärztin da, ist eine Bekannte von uns. Die habe ich dann gefragt, darf ich mal beim Abhören und beim Impfen so einfach von hinten ein paar Bilder machen. Das habe ich tatsächlich, glaube ich, schon 3 oder 4 Mal in der Zeitschrift verkauft. Und ist im Prinzip das, was man so aktuell dazu sagen kann. Also das heißt, bewerben kann sich jeder. Es wird auch wieder eine Phase geben, wo wir besser nachkommen, wenn das jetzt vielleicht mit der Assistenzstelle klappt. Das wollte ich eben auch noch sagen. Ich habe natürlich immer wieder Angebote dafür, aber das Einarbeiten ist nicht so leicht aufgrund unserer Verschlagwortung, die eben sehr einheitlich sein soll. Und viele, die wir dann am Anfang mal so rangeführt haben, die haben dann zu mir gesagt, was ist denn das für eine stupide Scheißarbeit? Wo ich dann gesagt habe, ja, die ist nicht, da musst du deinen Kopf einfach für aus und nicht für anschalten. Und dann gab es halt auch die Fälle, wo ich dann eingearbeitet habe und nachher so viel Aufwand hatte, das alles zu korrigieren, beziehungsweise nachzugucken, zu korrigieren und es auch über Wochen nicht besser wurde, dass ich irgendwann gesagt habe, okay, das bringt einfach nichts, das ist für mich dann immer noch zu viel Arbeit selber. Und ja, also das ist nicht mal eben so. Wenn ich die Möglichkeit hätte zu sagen, so die liebe so und so hat Hilfe angeboten und da wird wirklich viel Hilfe angeboten und ich arbeite die mal eben in 1-2 Stunden ein und dann läuft das Ganze, dann wäre das natürlich wunderbar. Ist aber leider nicht ganz so einfach und hat die Vergangenheit auch gezeigt, dass das einfach auch nicht für jeden was ist. So, aber wie gesagt, ihr könnt euch gerne immer bewerben und vielleicht seid ihr ja auch einfach so gerade die Ausnahme, die in unser Portfolio rutscht. Man muss ja einfach nur so ein bisschen ehrlich mit sich sein. Wenn man gerade erst angefangen hat mit der Fotografie, vielleicht noch nicht so wirklich viele Bilder im Angebot hat oder man selber sieht, okay, zu dem, was wir so bei uns im Angebot haben, da noch riesen Qualitätssprünge sind oder so, dass man dann vielleicht einfach sagt, okay, ich warte noch oder ich gucke mal in anderen Agenturen oder. Es ist noch nichts Verwerfliches daran, einfach mal überall 100 Bilder hinzugeben und zu gucken, was passiert in den nächsten 1-2 Jahren. Und da kriegt man natürlich auch ein Gefühl dafür. Wobei ich auch ganz ehrlich sein muss, ich möchte natürlich immer am liebsten alle Bilder meiner Fotografen haben und die verkaufen, weil ich immer finde, man kann Bilder und Agenturen sehr schwer vergleichen. Es gibt Sachen, ne, die haben, also ich habe auch Fotografen gehabt, die haben im ersten Jahr einfach unglaublich viel verkauft, weil gerade diese Motive total gefragt waren. Und da ist dann einfach immer ein bisschen Glück im Spiel. Und ich habe auch Fotografen, die haben ganz, 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 ganz viele Bilder bei uns. Die werden aber einfach nicht gekauft. Ich weiß, kann das dann auch manchmal nicht so genau begründen, warum das so ist. Und ich verstehe vollkommen, dass es dann vielleicht auch mal frustrierend ist, wenn es mal dann eben die Verkäufe ausbleiben. Und manchmal muss man dann auch einfach sich trennen. Da muss man auch mal sagen, okay, ich versuche mein Glück jetzt woanders. Manchmal ist das so. Und genauso habe ich das auch schon erlebt, dass wir einen Fotografen hatten, die wirklich richtig gut verkauft haben, super gelaufen ist, trotz kleinem Bildbestand und die trotzdem gesagt haben, ich fühl mich nicht wohl, ich möchte woanders hin, mir ist das zu wenig, wo ich selber schon gesagt habe, so wow, okay, gut, wenn du eine Agentur gefunden hast, wo die Bilder noch besser laufen, weil die sind wirklich gut bei uns gelaufen, dann sag mir bitte Bescheid, dann überlege ich ernsthaft aufzukündigen, um meine Bilder auch dahin zu geben. Also es ist Spaß, ne? Aber man hat das nicht in der Hand. Es gibt natürlich auch Leuchtkästen und Bildvorschläge, die wir an die Kunden schicken, aber da bin ich ja vollkommen unparteiisch. Da suche ich dann wirklich einfach nur das, was der Kunde nach seinem Bildgeschmack, wo ich weiß, okay, das könnte ihm gefallen und motivlich einfach nachgehe. Und ansonsten habe ich ja sowieso gar nicht in der Hand, was der Kunde sich aussucht. Der eine Kunde kauft nur, sage ich mal, 5 Sterne Hochglanzbilder, ne, die man sich so halt eben vorstellt auf einem Kalendercover. Und der nächste kauft einfach Bilder, die vielleicht jedem anderen Redakteur so auf den ersten Blick gar nicht aufgefallen wären. Das ist ganz unterschiedlich. Ja, und wir gucken, wie gesagt, über die Bewerbung immer drüber. Wir geben immer ein Feedback und dann gibt es bei allen im Prinzip, der Fotograf, der dann ins Team kommt, dann wird natürlich ein Vertrag verschickt, kann man dann deine Rückfragen äußern, dann wird der Fotograf ins Team aufgenommen und dann kann er von da an dann auf seiner Wunschmöglichkeit seine Bilder einsenden. Das ist ganz unterschiedlich. Der eine macht es per Pickdrop, der andere macht es per Dropbox. Da gibt es ja unendlich viele Möglichkeiten. Ich habe auch welche, die schicken mir einfach so eine DVD zu oder machen es über WeTransfer. Und die Bilder gehen dann bei uns in eine Warteschlange. Die ist aktuell wirklich sehr voll. Also ich glaube, wir hängen jetzt im Moment ein bisschen nach. Jetzt sind wir wirklich bei 3-4 Monaten Wartezeit, was dem geschuldet ist, dass mein Weihnachtsgeschäft explodiert ist. Und wir unglaublich viel krank waren. Und ich jetzt noch ein paar andere Sachen ausgearbeitet habe, plus riesige Bildeinsendungen hatte. Also ich hatte wirklich mehrere tausend Bildeinsendungen, also Bildeinsendungen in größeren Beträgen, hätte ich jetzt fast gesagt. Normalerweise, die Bildeinsendungen sind sehr unterschiedlich. Der eine schickt 50 Bilder, der andere schickt 100 Bilder. Einer sammelt das ganze Jahr und schickt dann einmal 1000 Bilder. Und manche sind ganz fleißig, schicken mir dann mehrmals im Jahr 5000 Bilder. Also es ist wirklich ganz unterschiedlich. Auch der eine Fotograf gibt mir nur so, sage ich mal, seine pro Shooting 3 top bearbeiteten und gibt gar kein Rohmaterial raus. Und der nächste schickt mir ganze Shooting-Strecken. Also ich bin auch jemand davon, ich schaffe es, glaube ich, seit 2018, Bildmaterial nicht mehr hochzuladen von mir selber, weil ich selber stelle mich immer ein bisschen hinten an, was natürlich auch blöd ist, aber es ist so, ich sage mal, solange ich noch so viele Bilder von meinen Fotografen habe, dann mache ich halt lieber nichts Eigenes rein und ich habe auch immer große Bildstrecken, also ich habe auch immer von so einem Shooting relativ viel, was dann reinwandert, aber das macht jeder so, wie er will und sagt auch gar nichts so wirklich über die Verkäufe aus. Und da sucht halt einfach jeder ein bisschen anders. Der eine sucht halt so, der andere sucht so, habe ich ja schon gesagt. Und Und wenn wir die Bilder dann haben, dann arbeiten wir die halt wirklich so der Reihe nach ab. Das Einzige, was ich mir schon mal vorbehalte, ein bisschen länger zu behalten, sind die großen Einsendungen. Also ich mache das dann schon mal, wenn jetzt jemand zum Beispiel 5000 Bilder schickt, das ist für mich schon so eine fast einwöchige Arbeit. Also wenn ich nichts anderes mache, wohlgemerkt. Das heißt, es dauert schon wesentlich länger. Und dann schiebe ich schon mal, wenn danach noch so kleinere Einsendungen kommen, die schiebe ich dann schon mal vor. Und wenn jemand mit ganz, ganz vielen Bildern kommt, dann muss ich halt auch ganz klar sagen, aber die kann ich nicht in der nächsten Zeit online stellen. Da mache ich immer mal hier 1000 und mal da 1000. Das muss ich mir aufsplitten. Und ja, also das beantwortet auch vielleicht schon direkt die Frage. Das heißt, ich habe keine Mindesteinsendung, was aber natürlich überhaupt nichts bringt. Und da müssen wir auch ganz ehrlich sein. Und den Fehler habe ich halt auch am Anfang gemacht, das nicht klar genug zu kommunizieren. Wenn ihr einmal mit 200 oder 500 Bildern kommt und dann passiert erstmal 5 Jahre gar nichts, dann ist da nicht viel zu wollen und zu holen. Ich kann da, wie gesagt, keinen Einfluss drauf nehmen. Und das ist für mich natürlich administratorisch gesehen auch ein wahnsinniger Aufwand, weil es natürlich einfacher ist. Ich habe, weiß nicht, 10 Fotografen, mit denen ich Verträge habe, die Gutschriften kriegen, mit denen ich kommuniziere, denen ich vielleicht zwischendurch, wenn keine Gutschrift ansteht, einen Zwischenbericht gebe, wie es aktuell aussieht, und 10 Überweisungen mache, ne? Als wenn ich 100 Fotografen habe. Und dieser ganze Aufwand sich natürlich vervielfältigt. So. Und deswegen ist es manchmal halt schon besser zu sagen, man muss da für sich realistisch sein, wenn ich das Ganze erst ein halbes Jahr mache. Oder keine Ahnung, noch gar nicht wirklich großes Portfolio habe oder so, dann sollte ich vielleicht einfach wirklich ein bisschen warten. Kann ich mich noch besser informieren? Ich kann mit Kollegen sprechen, sag mal, wo bist du denn? Oder. Und kann mir dann vielleicht mit einer Bewerbung, mit einem entsprechend hohen Portfolio lieber in 1-2 Jahren den Platz in der Agentur sichern, wo ich wirklich hin will, weil ich dann auch was vorzuweisen habe und nicht, dass der Agenturbetreiber, wie ich das auch mache, dann sage, du, es tut mir leid, dein Portfolio ist noch zu klein, du hast noch zu wenig im Angebot. Oder die Bilder sind von der Qualität her gut, aber ich muss als für die Qualität einfach im Moment noch sagen, du bist nicht da, wo du bitte, bitte sein müsstest. Und sieh mir das nach, ne? Das ist keine Kritik, das ist einfach nur von ein ganz blöder, nüchterner Blickwinkel, den ich da haben muss, weil ich halt einfach gucken muss, ob ich eine Chance sehe, dieses Material zu vermarkten. Und zwar so, dass es irgendwo ein Erfolg für beide Seiten ist. So, jetzt habe ich euch so viel erzählt und trotzdem ist irgendwie noch ein bisschen was offen. Und ich habe es ein bisschen wieder übertrieben mit von rechts nach links. Also natürlich würde ich, wie gesagt, jedem Fotografen gerne die Chancen geben, aber ich kann es nicht. Es gibt Gott sei Dank ja mehrere Agenturen und manchmal muss man dann einfach nochmal gucken. Oder man sagt dann, okay, ich warte nochmal ein Jahr und ja, das kann man so, wie gesagt, nicht, ich kann es nicht ändern. Vielleicht, ich glaube auch nicht, dass sich das großartig in 3, 4, 5 Jahren ändern würde, selbst wenn ich 2 Assistentinnen hätte und immer alles sofort online verschlagworten könnte, weil da, wie ihr schon jetzt gehört habt, mehrere Gründe einfach dagegen sprechen. Und ich finde das okay. Also wir müssen nicht wachsen wie die Verrückten und 30 neue Fotografen im Monat haben. Ich bin ganz stolz darauf, wie es gelaufen ist. Und ich denke, wenn das so funktioniert, dann sollte man es auch einfach beibehalten. So, was habe ich euch noch Spannendes zu erzählen? Also der weitere Ablauf bei uns wäre dann normalerweise, dass wir schreiben in der Regel, also im Quartal, zum Quartalsende machen wir so einen kleinen Cut und gucken dann in der Liste, wie viel ist eingegangen an bereits bezahlten. Also es geht nicht um Veröffentlichungen, von denen wir schon wissen, wo das vielleicht noch nicht abgerechnet wurde oder wo das Geld einfach noch nicht da ist. Es gibt ja leider auch Verlage, die sich immer mit der Zahlung ein bisschen Zeit lassen. Das bisschen mal wirklich in Anführungszeichen gestellt. Und ja, dann kommt das Geld einfach noch nicht. Und alles, was dann quasi bis zum Quartalsende bei uns auf dem Konto eingegangen ist, das wird ausgezahlt. Und das dauert meistens so 2 bis 6 Wochen, bis wir das alles wirklich durchgesehen und bearbeitet haben. Auch das war am Anfang natürlich mit 50 Fotografen wesentlich weniger Aufwand, als es jetzt ist. Das passiert auch nicht automatisiert. Das hat Gründe. Bei uns im Archiv ist es so, und das ist auch in vielen anderen Agenturen so, die Kunden haben die Möglichkeit, auf Anstrich herunterzuladen. Das funktioniert also so, wir haben einen sehr kleinen, sehr vertrauensvollen Kundenstamm. Das heißt, wer sich bei uns registriert, wird nicht einfach sofort freigeschaltet, sondern wir gucken erstmal, wer ist das und wofür suchen die Bilder. Und wenn ja, zu welchem Preis verständigen wir uns da, ne? Und dann wird halt meistens klar, wenn man sich dann auf den Preis geeinigt hat, für was die einkaufen, dass man dem Kunden schon die Möglichkeit gibt zu sagen, pass auf, du kannst bei uns so viele Bilder laden und auch schon direkt in High-Res oder in einer höheren Auflösung, das kommt immer drauf an, wie man das möchte, du kannst die Bilder laden und für deine Layouts nutzen und nur das, was du wirklich benutzt, da muss der Kunde uns dann halt einen Beleg oder eine Info schicken. Das wird abgerechnet und das ist einfach ein Service, den man heutzutage bieten muss als Agentur, weil die Kunden sich nicht mehr damit zufrieden geben. Die wollen nicht jedes Bild bezahlen, was sie nachher gar nicht verwenden und die wollen auch nicht ein Bild nur in, weiß ich nicht, 300 Pixel sehen, um das zu sehen, wie das in ihrer Doppelseite aussehen würde. So, das heißt, da ist viel Vertrauen gefragt und ja, manchmal muss man das auch sehr, sehr gut nachhalten, weil es gibt auch große Häuser, wo das dann schon mal untergeht. So, und wo man dann doch besser nochmal in die Zeitschrift guckt, gerade wenn man den Kunden noch nicht so kennt. Und da muss man dann schon mal gucken, haben die jetzt wirklich nichts benutzt oder haben die vielleicht was benutzt und ich habe da was übersehen. Und ich würde jetzt auch lügen, das ist nicht die Schuld der Agentur, das kann immer so sein. Ich würde jetzt lügen, wenn ich sagen würde, ich hätte da noch nicht einen erwischt und dem auf die Finger gehauen. Das ist aber nicht schlimm, weil man kennt irgendwann seine Pappenheimer und man weiß dann, okay, also bei denen passiert nie was, da kriegen wir immer eine Mitteilung, da brauche ich nie kontrollieren, das ist alles safe. Naja, aber da könnte ich jetzt noch stundenlang erzählen, wie das so ist mit der Agentur als Bildbetreiber und Co. Und ja, ich hoffe, dass euch das hier ein bisschen was mitgibt und dass sich das der ein oder andere anhört. Tatsächlich haben sich das ja auch im Vorfeld ein paar Leute gewünscht, dass ich mal was zu der Bildagentur erzähle. Und ich kann jetzt einfach nur in diesem bisschen oder in diesem Podcast über die Agentur an sich sprechen. Und ja, also wenn ich euch erzähle jetzt über jede einzelne Erfahrung mit Kunden und wie das alles so gelaufen ist und Details und bla bla bla, dann wäre ich, glaube ich, noch 10 Folgen beschäftigt. Und das ist einfach so ein bisschen mal, dass ihr vielleicht ein Gefühl dafür bekommt, was hinter so einer Agentur überhaupt steckt. Und es ist halt einfach eine, ich sage mal, Ein-Mann-Agentur. So, auch die Kunden haben wahrscheinlich oft den Eindruck, wir haben inzwischen fast 400 oder 450.000 Bilder grob. Ich müsste jetzt selber nochmal reingucken, ich weiß nicht, 440 oder so. Und Das wirkt dann vielleicht auf den ersten Blick so wie, wow, was für eine Riesenagentur, aber es ist halt trotzdem keine 10-Mann-Firma dahinter, ne, Betreiber dahinter, sondern wirklich eine Ein-Mann-Agentur. Ich alleine wäre aber nichts ohne mein Team und ohne meine Fotografen. Wenn ich nur meine Bilder verkaufen könnte, dann wären wir lange nicht da, wo die Agentur jetzt heute ist. Und deshalb bin ich immer froh, mich jeden einzelnen Fotografen, der mir sein Vertrauen schenkt. Und ich versuche, das Ganze immer sehr transparent zu halten. Das heißt, jeder Fotograf aus dem Team kann mich anschreiben und sagen, wie sieht's denn aus? Warum habe ich denn vielleicht aktuell keine Verkäufe oder ist irgendwas verkauft, was vielleicht noch nicht offen ist? Wir schreiben in diese Gutschriften immer erst ab 50 Euro, weil das einfach sonst zu viel administrativer Aufwand wäre. Ich komme sonst gar nicht hinterher. Wenn ich jedes Quartal dann irgendwie immer mal für 20 Euro eine Gutschrift schreibe, das nimmt Dimensionen an. Ich kann das gar nicht machen. Und da das inzwischen fast so überall gang und gäbe ist, auch in den Microstock-Agenturen, dass erst ab gewissen Beträgen ausgezahlt wird, habe ich das einfach einführen müssen, weil es sonst zu viel Arbeit gewesen wäre. Mein Hund rennt hier gerade ein bisschen durch die Gegend. Und ja, das einfach so vor. Und wenn dann jemand wissen möchte, wie sieht's denn aktuell aus mit Verkäufen, bei uns ist es sehr schwierig, das über das Archiv selber einzusehen, weil es so ist, wie ich gesagt habe, mit diesem Anstrich-Honorar, es wird halt ganz viel geladen. Das sind aber dann keine sicheren Verkäufe und da stehen auch keine Beträge bei, weil die Beträge laufen bei uns unabhängig vom Archiv. Das hat auch den Hintergrund, das Archiv könnte das alles. Es wäre überhaupt kein Problem. Wir könnten für jeden Kunden unterschiedliche Preise eingeben. Aber dann müsste der Kunde auch immer schon wissen, wenn er das Bild kauft, für welchen Betrag kauft er das. Was ich nicht kann, ist nachträglich Preise über diese bereits getätigten Verkäufe einfügen. Und außerdem sind wir noch an einen anderen Anbieter angeschlossen, der sich aktuell wirklich nicht so richtig für uns rechnet, leider. Das ist, die Agentur heißt PictureMax. Das ist quasi so ein Tool, das verbindet Bildagenturen mit potenziellen Käufern. So kann man sich das vorstellen. Und wir sind da so angeschlossen, dass unsere Bilder automatisch da hochladen. Und mir war immer wichtig, dass es unseren Betrag nicht schmälert. Da werden unsere Bilder also quasi alle samt allen Kunden von PictureMax angeboten. Also die, wenn die, ihr könnt über dieses System suchen und finden dann auch unsere Bilder mit denen von anderen Agenturen da. Und die zahlen dann im Prinzip auch die ganz normalen, ja, so marktüblichen Preise. Normalerweise würde man sich dann da auch auf den Preis verständigen. Und die Bilder, was mir halt wie gesagt wichtig war, ist, dass wir keine Provision bezahlen müssen, sondern wir zahlen monatlich einen gewissen Betrag und der geht quasi von meinem Anteil runter. Und die Fotografen müssen keine Art Provision von den Fotos bezahlen. Das geht also zu unseren Lasten oder zu meinen Lasten. Das trägt also komplett das Trio Bildarchiv und wir haben einfach noch eine zusätzliche Möglichkeit, die Bilder zu verkaufen und an den Mann zu bringen. Und das kostet uns in dem Fall kein Geld. Wenn wir zum Beispiel bei einer Partneragentur verkaufen würden, dann wäre das so, dass die einen Teil unserer Bilder verkaufen würden und dann würde sich ja der Gewinn, wenn die zum Beispiel auch ein 50-50-Prinzip hätten, das heißt, die verkaufen ein Bild und zahlen dann dem Trio Bildarchiv schon nur noch 50% und mein Fotograf würde dann im Endeffekt nur 25% bekommen. Und deshalb, weil dann auch die Transparenz fehlt, weil uns ist zum Beispiel wichtig, das habe ich auch noch nicht erwähnt, oder ich habe es, glaube ich, eben gesagt, wir wollen ja, dass der Fotograf immer weiß, was ist mit seinen Bildern passiert und wo ist das hingegangen. Und wenn ich das über eine Partneragentur vertreibe, die meisten halten das nicht transparent, dann hätte ich da das Problem, dass ich dann reinschreiben würde, Bild XY wurde verkauft, das ist dein Betrag und man weiß nicht, was ist damit passiert. Und ich verliere natürlich auch jedwede Bestimmung über die Fotos meiner Fotografen. Man muss sich das Ganze ja irgendwo so vorstellen. Ich sage mal, man kann das natürlich aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Also mein Vater würde da ganz nüchtern dran gehen und sagen, das ist alles Kapital, ne? Und ich verwalte dieses Kapital und im Endeffekt geht's, also mein Vater würde das so machen, der würde einfach nur Geld generieren und wenn ein Kunde kommt, der sagt, er zahlt nur 5 Euro für die Bilder, ist egal, Hauptsache verkaufen. So. Ich sehe das aber immer aus der Warte, dass ich auch Fotograf bin und ich möchte nicht, dass irgendjemand für 25 Cent seine Bilder verkauft. So, das würde ich als Fotograf nicht wollen und wenn ich keine Transparenz zu dem Agenturbetreiber habe. Vertrauen ist natürlich der oberste Punkt, aber es muss auch eine Transparenz da sein. Das heißt, wenn ich keine Kommunikation habe und nicht fragen kann, was passiert denn mit meinen Bildern oder ich habe dir von mir Bilder geschickt, was ist denn, hast du schon Verkäufe, kannst du irgendwas absehen? Wenn ich dann schon schnippige Antwort kriege oder merke, derjenige ist total genervt oder ich kriege gar keine Rückmeldung, ne, dann weiß ich nicht, da würde ich mich nicht gut aufgehoben fühlen. Die Fotos sind, das habe ich ja schon ganz oft gesagt, das wird mir jeder von euch, der zuhört, in diesem Bereich arbeitet, wird mir das bestätigen. Das ist Herzblut, das ist Kreativität, das ist Kunst, die da drin steckt. Und wenn ich die Fotos wirklich jemandem an die Hand gebe, dass er im Prinzip die für mich verkauft, vermarktet, jemandem weitergibt, dann habe ich da halt gewisse Vorstellungen an das Ganze und ich finde das super wichtig, dass man da im Vorfeld dann drüber spricht und dass man da auch jederzeit drüber sprechen kann. So, das ist halt was ganz, ganz Wichtiges, was wir da weitergeben und nicht mal irgendwas so. Und dementsprechend finde ich, bin ich da auch in der Pflicht, mit diesen Sachen genauso umzugehen, mit den Bildern meiner Fotografen genauso umzugehen wie mit meinen eigenen. Und im Zweifel heißt das auch, dass wenn ich Preisanfragen habe, wo ich vielleicht sage, also insbesondere bei exklusiven oder teilexklusiven Verkäufen, dass ich mit den Fotografen Rücksprache halte und nicht sage, so, Bild XY, theoretisch wäre das in den Agenturen so gang und gäbe, so Bild XY, das kannst du jetzt mal von deinem, kannst du mal überall hier für als Verkauf betrachten. Das darfst du nicht mehr verkaufen. Da habe ich gerade alle exklusiven Nutzungsrechte verkauft. Feierabend. So, und die Agentur hat dann auch noch den Preis bestimmt. Das heißt, ich kriege dann einmalig Geld dafür und darf das Bild nicht mehr verkaufen. So, finde ich viel schöner. Man hält das so, dass man sagt, pass mal auf, ich habe einen Verlag XY, der möchte das Bild gerne exklusiv kaufen. Einen realistischen Preis würde ich als Agenturinhaber jetzt Summe XY benennen. Wie siehst denn du das? So, bist du bereit, das Bild dafür abzugeben? Hast du da irgendwelche Gedanken zu? Und natürlich kann mir das passieren, dass der Fotograf dann sagt, nee, bin ich nicht mit einverstanden und ich kann den Verkauf nicht tätigen. Aber in solchen Fällen halte ich immer gerne Rücksprache mit den Fotografen. Da wir das nicht so oft haben, dass diese Exklusivverkäufe stattfinden, also ich rede jetzt von so einer vollumfänglichen Exklusivität, muss ich da auch nicht so super oft nachfragen. Das muss man jetzt ehrlicherweise auch dazu sagen. So, meistens verkaufen wir wirklich nur ein einfaches Nutzungsrecht dann ohne irgendwelche Rechte, die wir da jetzt irgendwie einräumen müssen, irgendwelche Sperren oder so. Das, also Sperren gibt es tatsächlich schon mal, dass sie dann sagen, okay, das ist für Kalenderbilder für das und das Jahr gesperrt. Aber ansonsten haben wir das wirklich sehr selten. Ja, ansonsten, ich überlege gerade, was noch so eine gängige Frage ist. Ach so, ob wir Einfluss, genau, viele Fotografen sagen, habe ich denn Einfluss daran oder kann ich irgendwie Einfluss nehmen darauf, wo die Bilder hingehen? Da muss ich halt auch ganz klar sagen, dass ich die Möglichkeit nicht habe. Wenn die Kunden, ich sage jetzt mal zum Beispiel ein Buchverlag oder ein Zeitschriftenverlag, weil die ja in dem Rahmen öfters einfach Texte zu dem Bildmaterial stellen, anders als bei einem Kalender. So, jetzt, ich habe natürlich nicht die Möglichkeit, dem Verlag zu sagen, ja, bevor du das Bild bekommst, sag mir jetzt mal bitte genau, wer schreibt denn das Buch und was ist denn das für ein Hunderatgeber und kann ich da mal die Texte sehen, die müsste ich im Zweifel an den Fotografen geben und der müsste es vielleicht noch an den Tierbesitzer geben und dann sagt der Tierbesitzer, also nee, also den Hundetrainer, den finde ich gar nicht gut und ich möchte keinesfalls, dass die Hundebilder in dieses Buch gehen. Da sage ich wirklich ganz klar für alle. Der Tierbesitzer, der da Probleme hat, in irgendwelchen Bereichen, oder der Fotograf, der da irgendwelche Bauchschmerzen mit hat, der sollte seine Bilder nicht für den Verkauf weitergeben. So, der Tierbesitzer sollte dann ganz klar sagen, ich möchte nicht, dass meine Bilder verkauft werden, weil man hat keinen Einfluss darauf. Es ist logistisch gar nicht möglich. So, und wenn ich natürlich jetzt als Fotografin selber angefragt werde, dann steht mir das natürlich frei zu sagen, was ist das denn für ein Buch und für welches Cover genau wollt ihr das denn haben? Ich als Agentur habe da keine Möglichkeiten. Erstmal verkaufen wir da in viel zu großem Rahmen, dass ich mir jeden Artikel und jedes Buch zuschicken lassen könnte und dann würde der Aufwand, das noch mit den Fotografen abzuhören, viel zu groß. So, ich gebe halt immer den Rat, Material, was vielleicht problematisch werden könnte, zum Beispiel einen leicht übergewichtigen Hund. Da muss mir einfach klar sein, dass der eventuell, wenn der augenscheinlich auf dem Bild etwas pummeliger aussieht, dass der eventuell über die Agentur auch als pummeliger verschlagwortet wird und dann, wenn der Redakteur nach einem pummeligen Hund sucht, ne, ich habe das jetzt mal liebevoll umschrieben, dann eventuell auch dieses Bild zum Einsatz kommt unter so einer Überschrift. Und wir hatten selbst in der Familie damals Stress drüber, weil unser Filou, also natürlich habe ich die Bilder, die vom Foto meines Mannes, dem Hund meines Mannes gemacht habe, habe ich den ja, war ja klar, dass die in die Agentur gehen. Und der hat dann irgendwann mal Werbung auf so einer Doppelseite gemacht, weil er halt einen schönen weißen Bart hatte, ne? Als Arthrose-Hund, ne? War so, Arthrose war so der Stammüberschrift. Und da sagt mir man zu mir, das ist ja unmöglich. Und ich gedacht habe, hallo? natürlich muss ich damit rechnen, wenn ich einen alten Hund habe, dass der irgendwo unter der Überschrift Senior läuft. So. Und wenn ich damit ein Problem habe, das ist vollkommen legitim, dann darf ich keine Freigaben geben. Und das ist auch das, was ich leider immer wieder erlebe, auch im Gespräch mit meinen Kollegen, die dann sagen, also ich verstehe das überhaupt nicht. Wir hatten da ein TFP-Shooting, das war explizit für das Bildarchiv. Oder ich habe ganz klar mit meinem Kunden kommuniziert und er hat mir das sogar unterschrieben, dass ich die Fotos fürs Bildarchiv nutzen kann und jetzt macht er ein Riesentheater. Und manchmal machen die Kunden Theater über Sachen, also ich möchte das jetzt nicht böse sagen, Theater, ne? Aber manchmal regen sich die Kunden im Nachhinein über Dinge dann auf, obwohl sie das unterschreiben. Haben. Das liegt teilweise daran, dass sie es A, gar nicht verstanden haben, was heißt denn überhaupt eine kommerzielle Nutzung. Sie vergessen vielleicht auch, dass das im Vertrag drin gestanden hat. Deswegen sage ich immer, nicht so viel Kleingeschriebenes da reinpacken, sondern ganz klar kommunizieren und vielleicht auch nochmal dazu sagen, hör mal. Ne? Und am besten, indem man sagt, hättest du ein Problem damit, wenn dein Hund mal irgendwo auf einem Buchcover ist? Oder hättest du ein Problem damit, wenn das mal in einem Kalender dein Hund wäre oder dein Pferd? Dann wird es logisch für die Leute. Und dann sage ich halt, ne, ich würde die gerne an eine Agentur geben oder ich würde die gerne in meine Agentur geben. Bist du damit einverstanden? So. Und dann hat der Kunde das auch wirklich verstanden. Es nützt mir nichts, wenn der irgendwas Kleingedrucktes unterschreibt und überhaupt nicht verstanden hat, was mit den Bildern passiert. So. Und ja, dann hatte ich schon, ich habe den einen Kalenderverlag, die reduzieren immer Halsbänder rein. Ich verstehe ich auch nicht, aber es ist gut gemacht. So. Und es gibt auch schon mal Zeitschriften, Cover oder Buchcover, die gespiegelt werden. Das ist für den Tierbesitzer immer blöd, weil der Hund oder das Pferd natürlich auch ein bisschen entfremdet. Aber das gibt es einfach. Und diese Möglichkeiten muss ich als Agentur dem Verlag auch geben. Weil das ist einfach, das ist so marktüblich, dass die Agenturen auch Einfluss nehmen können, dass die auch schon mal retuschieren, damit das besser ins Layout passt. Und wenn ich da eine Einschränkung vorgebe, dann ist das für mich sehr groß zum Nachteil. So. Und dann ist es schon passiert, dass natürlich Fotografen sauer waren und sagen, ey, was hat er denn da gemacht? Das hat mir dann das Bild verretuschiert oder der hat ja ein Halsband da reingemacht oder der Kunde von dem Hund auch sagte, ey, das sieht ja furchtbar aus. Ich habe einen Rüden und der hat jetzt ein pinkes Halsband. So, also das sind natürlich Sachen, die vorkommen. Sehr selten, aber die kommen vor. Und es ist ganz egal, wie gut ihr vorher gebrieft habt. Also ich als Agenturinhaber meine Fotografen oder der Fotograf seine Tierbesitzer, dessen Bilder er verkauft, das ist fast egal. Es wird immer wieder passieren. Solche Sachen passieren einfach. Und ich bin halt auch an diese marktüblichen Bedingungen irgendwo muss ich mich dran halten. Und ich denke immer, wenn ich euch das dann auch so erklären kann, wenn solche Rückfragen kommen, dann ist das ja auch jedem logisch und klar, warum das passiert. Aber ich verstehe auch, dass man sich diese Frage stellt, wenn man die Zusammenhänge nicht kennt. So. Jetzt habe ich 1,5 Stunden gequatscht und ich habe noch so viel Arbeit hier liegen. Deswegen schließe ich jetzt diesen Podcast. Ich hoffe, dass ich nicht allzu viel vergessen habe. Ich habe mal so grob erzählt, wie sind so ein paar Abläufe. Wie gesagt, alles würde hier einfach den Rahmen sprengen. Ihr könnt euch gerne auch mal als Hörer überlegen, wenn da zum Beispiel, ihr könnt mir gerne schicken, was ich eine schöne Sache finde, vielleicht auch, dass nochmal jemand in den Podcast kommt, der mir ein paar Fragen dazu stellt oder ihr habt noch so ein paar Sachen, wo ihr sagt, Nicole, das hast du aber total vergessen, wie ist denn dies und das und jenes, könnt ihr mir auch einfach mal ein paar Fragen schicken. Und so hatte ich zum Beispiel jetzt auch eine ganz liebe Fotografin, die ist auch bei mir im Archiv noch gar nicht so lange. Die hat mir jetzt geschrieben, hör mal, wir werden mal einen Podcast über Turnierfotografie, wo ich gesagt habe, ja geil, das ist auch eine super Sache. Und so kommt die jetzt einfach in den Podcast und erzählt was über Turnierfotografie. Und so sind so Sachen, also traut euch wirklich, ich habe bisher noch niemanden abgewiesen. traut euch einfach zu mir. Das Einzige, was ihr braucht, habe ich auch schon mal gesagt, ist ein Mikrofon. Und wir machen das alles über Zoom. Da ist kein Video dabei, ist total entspannt. Ist wie ein nettes Telefonat, netter Austausch. Man kann alles stoppen, man kann alles löschen. Und vielleicht kriegen wir ja auch doch noch die Anna Auerbach hier in diesem Podcast. Vielleicht hat sie sich das ja auch noch bis hierhin angehört. Sie ist ja auch eine meiner lieben Hörerinnen sozusagen. Und also wie gesagt, seht es mir nach, es ist jetzt irgendwie gleich 10:30 und ich bin ziemlich geschafft, muss jetzt noch ein bisschen was machen und habe morgen hoffentlich schon wieder die nächste Aufzeichnung. Da geht es dann quasi an Teil 2 zu diesem Gedöns mit Claudia Rahlmeier. Da wir ja aber die kleinen Kinder hier haben, weiß man bei uns nicht so genau, wie sieht es denn morgen Abend eigentlich aus. Dann schaffen wir eine Aufnahme, aber wir werden es wohl morgen mal probieren. So, ihr Lieben, an der Stelle schließe ich jetzt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, Abend, Nacht, was auch immer ihr jetzt gerade vor euch habt. Und hoffe, dass wir uns auch beim nächsten Mal hören und ihr euch nicht so sehr gelangweilt habt in diesem Podcast. Und sage mal bis dann, ihr Lieben, eure Nicole.